Moin, moin. Ich habe mich heute hier mit Paula und Dana treffen dürfen.
Hallo.
Hallo.
Weil ich ein bisschen was zum Thema RSII, Rapid Sequence Induction Intubation, wie auch immer, vorbereitet habe. Und das würde ich gerne mit den beiden jetzt einmal besprechen und euch daran teilhaben lassen.
Sehr cool. Leg mal los.
Ich habe mir wieder ein Beispiel an Ines genommen. Ich habe ein kleines Fallbeispiel mitgebracht. Das ist so oder so ähnlich in meiner Praxis mal passiert. Natürlich das ein oder andere Detail abgeändert, damit der Datenschutz gewährleistet bleibt. Ihr macht gerade eine Pause, genießt das sommerliche Wetter, konntet mal kurz an die frische Luft gehen, es war ein bisschen ruhig und dann ruft der Bereichsleiter auf eurem Decktelefon an, bitte sofort in die OP-Schleuse kommen, wir bekommen jetzt Herrn Bukje. Herr Bukje ist männlich, 72 Jahre, kommt direkt aus der ZNA als N2-Notfall. N2-Notfall heißt in dem Fall der nächste freie Saal der eigenen Fachdisziplin, beziehungsweise die OP mindestens 6 Stunden nach der Meldung aus der Allgemeinchirurgie. Verdacht auf dem Ilius mit einem Portal Venous Gas Sign und wir machen das Ganze in Saal 7. Pflegekräfte würden schon alles vorbereiten. Patient geht's nicht so gut. Wir machen Arterie, RSI und ZVK. Also zack, schwupp, wieder einschleusen, einmal an Saal 7 vorbeilaufen. Müssen wir eh vorbei, wenn wir zu der Schleuse wollen, wo wir hin sollen. Und dann reden wir nochmal ganz kurz mit der Pflegekraft. Das ist natürlich eure Lieblingspflegekraft, die hat die Informationen auch alle so bekommen. Wir reden noch einmal kurz drüber, was wie immer heißt. Wie immer heißt Sufentanil, Propofol, doppeltes Rocuronium, das sind 100 Milligramm, Propofol 2%ig als Perfusor, Noradrenalin 1 Milligramm auf 50 Milliliter als Perfusor. Ein direktes Laryngoskop mit einem Viererspatel, weil der Patient schon im Haus bekannt ist und schon vor 10 Monaten mal von uns intubiert wurde und das als CL1, deswegen haben wir aufs Videolaryngoskop verzichtet. Und der Tubus wird aufgezogen, sprich, der bekommt so einen Mandrin. Genau, und die Absaugung wird natürlich laufend vorbereitet. So, 5 Minuten nach dem Anruf steht er in der Schleuse, Patient ist leider noch nicht da, Bereichsleiter kommt dann langsam hinzu und dann nutzen wir natürlich die Chance, einmal abzusprechen, wie wir uns aufteilen. Ihr sollt dann die Arterie legen, der Bereichsleiter kümmert sich um Anamnese, fokussierte Untersuchung, so ein bisschen Aufklärung und guckt, dass 2 venöse Zugänge drin sind und auch laufen. Wenn das alles so erledigt ist, macht ihr dann den Atemweg und der Bereichsleiter kümmert sich um den Kreislauf. Patient kommt dann in die Einleitung gerollt, 110 Kilo auf 1,70 Meter. Wir arbeiten das alles so ab. Dann bringen wir den Patienten noch in die sogenannte Ramped Position. Der Patient wirkt schon deutlich desorientiert, so richtig gut geht's dem nicht. Der kann auch nicht mehr so richtig der Kommunikation folgen und kriegt dann noch eine nasogastrale Sonde, die er sehr gut toleriert hat durch einen Talkdown, kommt aber nur wenig Mageninhalt raus. Dann gibt's einmal 10 Mikrogramm Sufenta, damit er die Präoxygenierung gut verträgt. Das klappt sehr gut. 18 Liter pro Minute, 100%, 5er Piep. Während wir präoxygenieren, hat der Bereichsleiter sich dann nochmal umentschieden und hat gesagt, wir nehmen doch kein Rocuronium, wir nehmen hier Suxi. Wenn wir dann 90% O2-Entidal haben, das können wir an unseren Narkosegeräten schön sehen, geht das Noradrenalin an mit 0,06 Mikrogramm pro Kilo pro Minute. Und dann gibt es die restlichen 40 Sufenta, das quasi auf eine Ampulle aufgerundet wird. Dann warten wir so ungefähr 2 Minuten und dann gibt es noch 150 Milligramm Propofol und 100 Milligramm Succinylcholin hinterher. Maske lassen wir natürlich dicht drauf. Der Flow bleibt auch hoch, der Piep bleibt auch drauf. Und dann konnte das Ganze als prompte Intubation ohne Hinweis auf eine Aspiration erfolgen. Danach gibt es noch ein Quinto, also ein 5-Lumen-Highflow-ZVK in die rechte Vena jugularis interna. Und intraoperativ zeigt sich dann paralytischer Ilius bei 4-Quadranten-Peritonitis, am ehesten aufgrund einer perforierten Scholecystitis, was dann auch dieses Portal Venous Gas Sign erklären würde. Operation läuft soweit problemlos, nur Adrenalindosen, somit bis 0,15 μ pro Kilo pro Minute, ganz moderat. Beatmung ist BMI adaptiert auch jetzt in Ordnung gewesen, keine großen Probleme. Leider gibt es dann postoperativ ein Kapazitätsproblem, sodass wir nicht auf die perioperative Intensivstation fahren können, sondern dann auf die internistische Intensivstation fahren. Ja, und dann gibt es halt noch so 2 bis 10 Bauchspülungen hinterher, damit wir die Peritonitis in den Griff bekommen.
Ein Klassiker, würde ich sagen.
Genau, wäre das bei euch ähnlich gelaufen?
Im Großen und Ganzen ja. Ich würde sagen, so bei der Einleitung gibt es ein paar Details, über die wir ja wahrscheinlich aber gleich noch sprechen werden, so einzeln. Ich glaube, dass da auch der hausinterne Standard von Haus zu Haus halt einfach so ein bisschen unterschiedlich ist.
Kann ich eigentlich Paula nur beipflichten.
Hätte sich das so in der Form bei euch im Haus zutragen können oder waren da Sachen dabei, wo ihr sagt, das würden wir ganz anders machen?
Nö, also ich glaube, das ist schon, hätte auch bei uns so passieren können, ja.
Alles klar. Worum geht's im Besonderen? Wir reden immer von der RSI bei uns im Haus, beziehungsweise kenne ich das auch so. Von anderen habe ich schon mal gehört, irgendwie Ilios-Einleitung, Blitzeinleitung, wie auch immer. Wenn wir uns einmal die Literatur angucken, ist RSI beziehungsweise RSII so das Gängige. Das ist dann die Rapid Sequence Induction and Intubation.
Das ist und geil.
Warum machen wir das? Das ist im Prinzip eine Methode der Narkoseinduktion, um das Risiko von Aspiration und Regurgitation zu senken. So ist es initial 1970 mal publiziert worden. Mittlerweile haben wir 2025. Das heißt also, es sind fast 50 Jahre vergangen. Und seitdem hat sich einiges verändert. Es sind Techniken dazugekommen, es sind Techniken weggefallen. Wir benutzen andere, neuere Medikamente, Ausbildung, Equipment und so weiter und so fort. Das heißt, bei uns wird in der Praxis ganz oft von der sogenannten modifizierten RSI gesprochen. Ist es bei euch auch so?
Ja, nein.
Maximale Liebe für Paulas Haus.
Ja, ich glaube, dass das häufig tatsächlich synonym verwandt wird und dass wir da in unserem Sprachgebrauch im Alltag häufig nicht ganz genau sind und eigentlich RSI sagen und modifizierte RSI meinen.
Ja, sehe ich
genau.
Auch so.
Also ich spoilere schon mal so ein bisschen. Wenn wir am Ende des Beitrags an dem Punkt sind, wo wir uns einig sind, dass wir modifizierte RSI bitte aus unserem Wortschatz streichen und entweder eine RSI machen oder Elemente einer RSI bei einer normalen Einleitung machen, dann wäre ich sehr glücklich.
Okay.
Machen wir mal weiter. Was ist in der initialen RSI vor knapp 50 Jahren mal so drinne gewesen? Da ist zum Beispiel noch der sogenannte Selleck-Handgriff oder Krikoiddruck drin gewesen. Wer von euch hat den schon mal gesehen, selber noch gemacht?
Ja. Ich habe aber auch in einem Haus anästhesiologisch unter einem eher älteren Chefarzt angefangen. Und es gab, also das war bei weitem nicht der Standard, aber es gab auf jeden Fall sehr zu Beginn meiner Anästhesiezeit zwei PatientInnen, wo wir das gemacht haben, aus Erfahrung dieses Chefs.
Okay, nee, bei uns ist das von vornherein schon raus gewesen, als ich 2019 angefangen habe.
Also können wir später vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber das ist so ein klassisches Beispiel, wo wir sagen, da ist die DGAI bzw. der BDA auch relativ straight und sagen, wir sollten es nicht mehr machen, weil es eben die Datenlage zeigt, dass der Atemweg signifikant schlechter wird. Ob es eine Aspiration vermeidet, die aktuelle Datenlage sagt, vermutlich schon, wenn wir ihn richtig machen. Hm. Und die aktuellen Daten sagen aber auch, wir machen ihn eigentlich nie richtig.
Hm.
Nächstes Beispiel ist das Videolaryngoskop. Das gab es halt vor 45 Jahren einfach noch nicht.
Nee.
Nächstes Beispiel ist eine apnoeische Oxygenierung, die sogenannte SALAD-Technik, also Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination. Alle die so ein bisschen im Foam unterwegs sind, denen wird das schon was sagen. Dann gibt es noch die Delayed Sequence Induction, die mehr oder weniger auch in die Richtung geht. Dann muss man einfach sagen, es gibt Propofol. Das gab es vor 45 Jahren so noch nicht in der Breite. Es gibt Rocuronium, das gab es vor 45 Jahren so noch nicht in der Breite. Die Ramp Position, die ich schon mal erwähnt habe, und was, glaube ich, auch noch eine ganz wichtige Sache ist, ist das Sugammadex, was das Rocuronium irgendwie noch mehr vorangebracht hat.
Auf jeden Fall.
Wir haben also mittlerweile deutlich mehr Werkzeuge, um eine Aspiration zu verhindern. Die sollten wir dann auch anwenden. Grundsätzlich sollten wir uns aber auch einmal vor Augen führen, dass eine RSI an sich auch nicht frei von Risiken und Komplikationen ist. Also eine RSI ist und bleibt eine Risikoprozedur. Die Inzidenz der schweren pulmonalen Aspiration im Kontext der Intubation ist ungefähr 1,4 bis 5 pro 10.000 Narkosen, je nachdem, in welche Quelle man guckt. Das klingt erstmal wenig, ist aber für die, die wirklich eine schwere Aspiration haben, ein echtes Problem. Warum variiert das so? Also ich sage mal, zwischen 1,4 und 5 ist ja eine große Spannweite. Und das liegt daran, dass wir leider noch nicht zu allen beteiligten Sachen einheitliche Definitionen haben, dass wir verschiedene PatientInnenpopulationen haben. Manchmal sind es elektive Eingriffe, manchmal sind es Notfalleingriffe. Und wir haben leider noch keine guten diagnostischen Tools, um eine gute Sensitivität und Spezifität für sowas festzulegen.
Für wer ist aspirationsgefährdet, meinst du jetzt gerade?
Genau, wie kann ich eine Aspiration vorhersagen und wie kann ich das dann im Nachhinein auch auswerten? Also der hatte jetzt ein hohes Aspirationsrisiko oder sie und hatte danach eben auch eine oder nicht. Und dafür gibt es noch keine guten diagnostischen Tools.
Mhm.
Quelle zu dem Thema kommen natürlich alles in die Shownotes beziehungsweise in den Artikel.
Mhm.
Wofür wir Daten haben, ist tatsächlich die RSI im OP. Und da muss man sagen, die perioperative Mortalität an der RSI im OP liegt bei ca. 2%. Und das finde ich gar nicht mal so wenig. Von 100 RSI sterben 2. Das ist schon viel, finde ich.
Also jetzt wirklich nur auf Narkose bezogen und nicht jetzt auf das chirurgische Vorgehen.
Genau.
Oh krass.
Also ja, okay, perioperative anästhesiologische Komplikationen. Ja. Das meiste sind dann tatsächlich die Aspirationen trotz einer RSI. Und danach kommt dann schon die Hypoxie. Mhm. Das Hypoxie-Risiko steigt natürlich, wenn wir eine RSI machen. Auf der Intensivstation gibt es auch Daten. Die gibt es leider nicht für die RSI an sich, sondern erstmal nur für die endotracheale Intubation. Man muss aber natürlich sagen, dass elektive Intubationen bei nüchternen Patienten auf Intensivstationen doch eher selten sind.
Bei nüchternen und hämodynamisch stabilen Patienten.
Genau, deswegen sind das irgendwie schon so ein bisschen so RSIs, aber eben die Studienpopulationen sind nicht 1:1 vergleichbar. Und was man auch sagen muss, die Studien, die ich da zitiere oder die in den Quellen sind, die sind alle klein, sind eben nicht ausschließlich RSIs und es sind in der Summe halt auch relativ wenig, weil relativ wenig dazu bisher publiziert wurde. Grundsätzlich muss man sagen, dass bei jeder vierten Intubation auf Intensivstationen schwerwiegende Komplikationen auftreten. Und schwerwiegende Komplikationen haben die dort wie folgt definiert: schwere Hypoxie, hämodynamischer Kollaps oder Kreislaufstillstand. Ja,
das liegt halt aber wahrscheinlich zu einem großen Teil auch an dem PatientInnen-Klientel, was wir intubieren, würde ich sagen.
Ja, jein. Also ich finde, auf der Intensiv hast du manchmal zwar mehr insgesamte Daten über den Patienten, also du hast meistens schon eine liegende Arterie und so weiter und so fort, aber ich finde, die Abläufe sind auf der Intensiv im Vergleich zum OP anders.
100%.
Also zumindest auch, ja, ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, um Gottes Willen, gerade auch die Pflegekräfte haben halt einfach ein Auge auf was anderes.
Ja, die haben einfach die Routine nicht. Oder weniger Routine.
Von der Intubation.
Genau. Weil die Anästhesiepflege macht ja im besten Fall den ganzen lieben langen Tag eine Einleitung und Ausleitung nach der anderen. Und die Intensivpflege intubiert, wenn es hochkommt, weiß ich nicht, wie häufig die im Schichtdienst wirklich intubieren. Vielleicht einmal im Monat? Zweimal im Monat?
Wie ist denn da pro Person? Deine Erfahrung, Dominik? Ich meine, du bist Pflegekraft auch gewesen oder bist es immer noch? Also
tatsächlich nur in der Anästhesie. Mhm. Auf Intensivstationen habe ich nur in meiner Ausbildung mal 4 Wochen, da haben wir irgendwie einmal intubiert oder so. Aber also meine Erfahrung, wenn ich unterhalte mich ja ganz gerne mal mit den A&I-Pflegekräften, also die gerade in der Weiterbildung bei uns durchrotieren. Mhm. Und ich finde, man merkt auch, dass die einen ganz anderen Blick im Saal auf die PatientInnen haben. Die haben in der Regel einen viel besseren Rundumblick. Die sehen Sachen, die manche ATAs, also gerade wenn es ATAs sind und nicht den Pflege-Background haben, die sehen das einfach nicht. Und das meine ich wertfrei. Aber du merkst halt einfach, wenn eine ATA am Tag 6 Intubationen richtet und mit dir macht und die Intensivpflegekraft halt, na gut, einmal im Monat hätte ich jetzt gesagt, vielleicht ein bisschen wenig, aber halt nicht 6-mal am Tag, dann ist es einfach eine andere Routine. Ja. Und das ist dann halt so.
Und auch das Equipment ist manchmal nicht so zentral, weil du auf der Intensivstation oft, finde ich, dir deine Sachen erstmal zusammensuchen musst. Und dann ist es halt wieder, wenn du nicht gut vorbereitet bist, was sowieso immer ein Fehler ist. Schlecht vorbereitet sein ist immer blöd, vor allen Dingen halt auch auf der Intensiv, wenn man da so halb elektiv intubiert, sollte man auf jeden Fall alles da haben.
Jetzt muss ich kurz meinen leitenden Oberarzt zitieren, der dankenswerterweise das Ganze, was ich hier vorbereitet habe, auch gereviewt hat. Proper preparation prevents poor performance.
Ist so. Ja, ganz genau.
100%, meine Rede. Nein, aber das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Genau, ich mache mal weiter. In 12% der Fälle von dieser Studie gab es noch andere Komplikationen. Andere Komplikationen werden definiert als schwieriger Atemweg, ösophageale Fehlintubation oder Aspiration. Ich habe noch ein paar andere Studien dazu rausgesucht, aber die Kritikpunkte sind im Prinzip immer ähnlich. Es sind kleine Kohorten, es sind nicht ausschließlich RSIs und das PatientInnen-Klientel ist sehr heterogen. Ja. Was können wir da irgendwie trotzdem rausziehen? Wir können uns merken, die RSI ist eine Hochrisikoprozedur. Und je weiter weg sie vom OP durchgeführt wird, desto risikoreicher ist es. Mhm. Aus den Gründen, die wir ja gerade schon besprochen haben. Und jetzt wird's richtig gemein. Jetzt können wir uns ja überlegen, na gut, aber die RSI, die verhindert ja wenigstens die Aspiration, oder? wenn jemand da eine schöne doppelblinde RCT mit ganz großen PatientInnenzahlen hat, immer her damit. Ich habe keine gefunden.
Kommt auf die Liste.
Genau. Studie Nummer 5328.
Ich habe eine Meta-Analyse gefunden, die sagt nein, aber auch eben da wieder mit den Kritikpunkten, die ich oben schon erwähnt habe. Wofür es allerdings Evidenz gibt, ist, dass einzelne Maßnahmen der Prozedur, die wir heute als RSI bezeichnen, den First-Pass-Success erhöhen. Und dann wird ja oft postuliert, je größer der First-Pass-Success ist, desto schneller ist der Atemweg auch gesichert und desto schneller ist er vor Aspiration geschützt. Das würde ich jetzt nicht immer in 100% der Fälle so gleichsetzen, aber als Surrogatparameter ist es, glaube ich, schon nicht schlecht. Beispiel Videolaryngoskop. Das konnte sowohl auf der Intensivstation als auch in der ZNA, als auch präklinisch, als auch im OP den First-Pass-Success erhöhen. Bei unerfahrenen IntubateurInnen ist die Verbesserung des Videolaryngoskops besser, aber auch bei sehr erfahrenen IntubateurInnen, also langjährige Fachärztinnen oder Oberärztinnen, sind mit einem Videolaryngoskop besser.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es auch eine spannende Studie aus dem Landkreis Mittelhessen zu präklinischen Intubationen und Schande über unser Haupt, aber anästhesiologisch ist da nicht am besten bei den Intubationen abgeschnitten worden. Vermutlich auch deswegen, weil öfter ein Anästhesist, eine Anästhesistin das direkte Laryngoskop auch präklinisch verwendet hat und dann der First-Pass-Success niedriger war. Ich packe die euch mit in die Shownotes.
Was ich in dem Kontext total spannend finde, bin letztens zufällig mit dem Kontakt oder mit dem Rettungsdienst hier in der Stadt in Kontakt gekommen und da war nur ein RTW vor Ort. Und die haben mir dann gesagt, dass sie kein Videolaryngoskop auf dem Auto haben, sondern nur das NEF. Und dann dachte ich mir so,
der RTW hat das nicht.
Kennt
das
auch so.
Das ist ja eigentlich Quatsch, weil das Videolaryngoskop ja denen, die es eh schon selten machen, viel mehr hilft. Also rein von meiner Logik her, vielleicht habe ich da einen Denkfehler, macht das VL auf dem RTW ja eigentlich noch viel, viel mehr Sinn als auf dem NEF. Vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch verstanden.
Per Zufall übrigens, Dominik reanimiert ständig irgendwelche wildfremden Menschen.
Zweimal.
Ja, aber in ungefähr einem Monat gefühlt.
Warte. Es waren 2 Monate.
Ja, ja, okay.
Naja, wie aber, auch immer. Ja. Beiden geht es übrigens gut.
Richtig gut. Ja. Richtig gut. Das macht nämlich auch Laienreanimation aus. Aber ich schweife ab.
Macht nichts. Welche Indikationen wählen wir also zur RSI, wenn wir einfach jetzt mal postulieren, dass eine RSI Aspiration verhindert bzw. das Aspirationsrisiko senkt? Und da ist es ein bisschen schwierig und da habe ich mir ein Review zu Hilfe genommen von Menke et al. Aus dem Anästhesisten. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre veröffentlicht, aber der hat es ganz gut zusammengefasst. Und da sollten wir einmal unterscheiden in absolute RSI-Indikationen. Und die besteht immer dann, wenn unsere PatientInnen eine Passage- oder Entleerungsstörung des Magen-Darm-Traktes haben. Also zum Beispiel Klassiker beim Ileus oder bei Stenosen im oberen Gastrointestinaltrakt. PatientInnen mit einem akuten Abdomen, PatientInnen mit einem Platzbauch, komatöse bzw. polytraumatisierte PatientInnen, Schwangere ab dem 2. Trimenon bis ca. 24 Stunden nach der Entbindung und PatientInnen, die aus anderen Gründen einen massiv erhöhten intraabdominellen Druck haben, zum Beispiel massive Aszitis. Mhm. Und dann kommen wir zu den relativen RSI-Indikationen. Und da wird es dann halt wieder sehr viel grau. Die sind dann schwierig, nicht immer eindeutig. Ich habe jetzt hier nur eine beispielhafte Auswahl getroffen. Es gibt bestimmt noch viele andere. Wir reden erstmal über nicht nüchterne PatientInnen. Im Sinne von, die letzte Mahlzeit ist weniger als 6 Stunden vor der Narkoseinduktion gewesen. Wir reden über Adipositas per magna, das heißt ein BMI von über 35. Wir reden über gastroösophagealen Reflux, wir reden über Hiatushernien und Zinkerdivertikel, wir reden über diverse Arten von Gastropathien, zum Beispiel bei Patienten mit Diabetes mellitus, PatientInnen. Wir reden über anderweitig traumatisierte PatientInnen. Wir wissen, Trauma verzögert die Magenentleerung. Wir reden über PatientInnen mit neurologischen Erkrankungen, zum Beispiel ein Parkinson-Syndrom oder eben auch PatientInnen mit Voroperationen am Verdauungssystem, Magenresektion, Kauschwippel-OP etc. pp. Und wenn ihr das jetzt so gehört habt, gibt es bestimmt PatientInnen-Gruppen, da würdet ihr noch eine Larynxmaske machen, obwohl die vielleicht sowas haben. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh nee, muss ich eine RSI machen.
Ja, sorry für die Unterbrechung, aber noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, nämlich zu den uneinheitlichen Zahlen, die wir haben. Ich finde, wenn man sich diese Liste anschaut, dann wird eigentlich schon klar, warum die Zahlen halt eben schwierig sind, weil es natürlich rein logisch betrachtet einfach einen Unterschied gibt, ob ich bei jemandem, der alle 2 Wochen mal Reflux hat, eine RSI mache oder bei jemandem mit einem hohen Dünndarm-Ileus.
So. Relative RSI-Indikationen werden sehr individuell gehandhabt. Ich erinnere mich da noch an den Beitrag mit den Larynxmasken, den wir mit den Berliner KollegInnen gemacht haben. Von irgendwie strenger, richtiger RSI über normale Larkoseeinleitung zu Larynxmasken ist da ja einiges möglich. Auch ich habe in Absprache mit einem Oberarzt schon mal eine Larynxmaske bei jemandem gemacht, der mal ein Bilro 2 gekriegt hat. Hat super funktioniert. Bei einem anderen Oberarzt hätte ich den RSIren müssen. So, und jetzt können wir uns ja fragen, gibt es eine Technik, wie wir dieses Aspirationsrisiko irgendwie abschätzen können? Und natürlich gibt es das. Und da hilft uns die Sonographie. Wir können mit Sonographie bestimmen, inwieweit der Magen gefüllt ist. Inwieweit jetzt eine Magenfüllung mit einem Aspirationsrisiko assoziiert ist, das wissen wir nicht genau, aber als Surrogatparameter wird es ja oft benutzt. Ist der Magen voll, sollten wir eine RSI machen. Ist der Magen voll, sollten wir vorher eine Magensonde einlegen. Wie kann das praktisch aussehen? Da werde ich euch NYZORA, also die New York School of Regional Anesthesia, als Quelle hinterlegen. Die haben dazu ein bisschen was veröffentlicht. Und die sind sogar so weit gegangen, dass sie sagen, dass Magenultraschall a must for every anesthesiologist ist.
Man muss fairerweise sagen, es ist halt auch nicht so wahnsinnig schwierig.
Das hab ich auch kurz drüber nachgedacht, das zu sagen. Es ist gar nicht so schwer. Wahrscheinlich muss man es einfach nur ein bisschen öfter gemacht haben.
Das wollte ich euch jetzt nämlich fragen. Macht ihr das regelhaft?
Ich war schon lange nicht mehr im OP. Ich habe das letztes Jahr auf dem Atemwegs-Workshop-Tag, wie auch immer, gelernt, in Anführungszeichen. Vorher kannte ich das Verfahren nicht dementsprechend und danach habe ich fast keine Narkosen mehr gemacht, weil ich ja sehr viel Übelkeit hatte und im Beschäftigungsverbot irgendwann war.
Und du, Paula?
Ja, selbes Problem. Also ich habe das schon in meiner Anästhesiezeit ein paar einzelne Male gemacht, aber ich würde jetzt bei weitem nicht sagen, dass ich das standardmäßig gemacht habe. Das war leider auch gerade erst im Kommen so ein bisschen in meinem alten Haus. Und jetzt bin ich halt einfach schon sehr lange auf Intensiv. Fairerweise kann man sagen, auf Intensiv könnte man das natürlich genauso machen, aber häufig kriegen die IntensivpatientInnen halt einfach aus anderen Gründen dann doch eine RSI.
Also ich habe es auch gelernt im Sonokurs, den mein Haus angeboten hat. Und seitdem muss ich ehrlicherweise gestehen, ich habe es irgendwie 2-3 Mal gemacht. Und als ich mich jetzt hier darauf wieder vorbereitet habe, habe ich mich total geärgert, weil das eigentlich so eine Sache ist. Es dauert halt wirklich nicht lang. Und es ist auch relativ einfach. Also die Daten zeigen, dass man eine relativ steile Lernkurve hat und dass man das nicht so oft gemacht haben muss, um das grob abschätzen zu können. Und genau darum geht's ja. Wir wollen ja keine Restvolumina auf Milliliter genau bestimmen, sondern wir wollen irgendwie so einen Flowchart haben. Das hat die NYZORA auch so veröffentlicht. Deswegen will ich das jetzt hier gar nicht zitieren. Aber mal so ganz grob. Also ein leerer Magen stellt sich in sogenannten Bullseye-Pattern dar. Also eine dunkle Wand sozusagen mit hellen Anteilen in der Mitte. Wie ein Bullseye halt aussieht. Wenn es voll ist, sieht es halt anders aus. Flowchart findet ihr dann, wie gesagt, in den Shownotes mit drin. Und jetzt müssen wir uns halt gut überlegen und individuell abschätzen, gibt es jetzt hier eine absolute Indikation, eine RSI durchzuführen? Oder gibt es nur eine relative Indikation? Und wenn es eine absolute Indikation ist, dann können wir aufhören nachzudenken. Dann machen wir halt Vollgas RSI. Und wenn es eine relative Indikation ist, dann müssen wir uns halt leider oder sollten wir uns meiner Meinung nach leider die Mühe machen und das PatientInnenrisiko so individuell wie möglich abschätzen und dann das Risiko einer RSI dagegen halten und dann entscheiden, was für eure PatientInnen eben das Richtige ist. Natürlich je nach eurem Ausbildungsstandard in enger Rücksprache mit euren betreuenden ÄrztInnen, BereichsleiterInnen, FachärztInnen, wie auch immer.
Bei uns gilt sogar, dass niemand vor dem 3. Jahr, glaube ich, oder so alleine eine RSI beim Notfallpatienten macht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, weil du einfach auch manchmal ein bisschen Erfahrung brauchst.
Und mehr Hände.
Also bei uns gibt es die Regel so krass nicht. Bei uns darfst du das schon relativ schnell, aber bei uns darf man das nicht alleine. Bei uns ist die Aussage, dass so eine RSI immer 2 Ärztinnen anwesend zu sein haben, wovon mindestens einer oder eine Fachärztin ist. Also auch nicht Facharztstandard, sondern es muss ein Facharzt sein. Und ich
ja,
würde.
Also so ähnlich ist das auch, vielleicht ist das mit dem dritten Jahr. Also ich glaube auch, das ist damit gemeint, mit dieser Regel.
Und ich muss auch sagen, dass ist so ein Standard bei uns, der wirklich gut gelebt wird. Also ich bin ja auch noch nicht so weit fortgeschritten in meiner Weiterbildung. Ich habe schon RSIs gemacht, aber ich habe immer den Atem meines Oberarztes oder meiner Oberärztin im Nacken gespürt. Und das ist auch völlig okay so. Dann reden wir mal über die Techniken, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Und auch da möchte ich wieder ein Plädoyer dafür halten, dass wir bitte diese modifizierte RSI streichen. Ihr habt ja schon gesehen, es ist in dem Zusammenhang eh ein bisschen schwierig, feste Definitionen zu haben, weil sehr vieles uneinheitlich ist. Und ich finde, es gibt in der Medizin weniges, was noch uneinheitlicher ist als eine modifizierte RSI. Das ist irgendwie von, wir machen ganz normal mit ein bisschen Oberkörper hoch zu, wir machen eigentlich eine RSI, wir legen nur keine Magensonde, alles. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir entweder darüber reden, dass wir eine richtige RSI machen, wie die genau aussieht, da sprechen wir gleich noch drüber, oder dass wir sagen, wir sichern den Atemweg ganz normal und übernehmen das eine oder andere Element, was wir bei einer RSI machen würden, mit in diese Atemwegsicherung. Aber in dem Fall würden wir eben nicht von einer RSI sprechen.
Ich möchte dir da recht geben, Dominik, weil ich finde, das hat was mit dem Mindset zu tun. Ich glaube, du gehst in diese Narkoseeinleitung anders rein und das ganze Team geht in diese Narkoseeinleitung anders rein, wenn das ganze Team den Plan hat, wir machen eine RSI, als wir machen keine RSI. Und deswegen gebe ich dir recht, finde ich das Wording hier auch wichtig.
Vor allen Dingen dieses Rapid stört mich am Ende, weil ich immer das Gefühl habe, wenn Leute gestresst sind davon, dass man irgendwas ganz, ganz schnell Rapid machen muss, dann hat das nicht unbedingt immer einen guten qualitativen Faktor und es klappt auch nicht unbedingt besser. Wer kennt es nicht, der schon mal gesagt hat irgendwie, ich leg noch mal schnell eine Arterie. Ja, klar, natürlich, wenn du denkst, das geht jetzt mal hier ganz schnell, weil ist ja kein Gefäßpatient oder Patientin, dann geht das im Zweifel gar nicht schnell. Und man hat aber das so vorher im Mindset gehabt, ich mache das jetzt nochmal schnell und dann kann ich ja was anderes machen. Lass es doch einfach. Mach doch halt das eine und dann das andere. Und bei RSI ist es für mich ein bisschen genauso, ne? Wir geben schnell, schnell alle Medikamente, danach haben wir keinen Blutdruck mehr. Ja, hausgemachtes Problem.
Wir haben jetzt einen Patienten, eine Patientin, die muss operiert werden, vielleicht gar nicht mehr unbedingt ein Notfall, aber wir sehen da eine absolute RSI-Indikation. Was machen wir als erstes? Wir fragen uns, ob der Patient oder die Patientin überhaupt eine Allgemeinanästhesie braucht. Vielleicht können wir das Problem ja mit Regionalanästhesie lösen. Alle, die mich ein bisschen näher kennen und mit mir gearbeitet haben, wissen, Regionalanästhesie, ich fühle es jetzt nicht so unbedingt, aber es hat seinen Stellenwert, es ist wichtig und in dem Moment könnte es uns halt echt den Arsch retten. Wenn irgendwie möglich, dann sollten wir versuchen, in der Prämedikation schon das Risiko abzuschätzen. Das ist natürlich irgendwie bei der Notfall-RSI mit einem Dünndarm-Ileus schwierig, aber es gibt ja doch den einen oder anderen, den man in der Prämed mal rausfischen kann. Und da sollten wir uns überlegen, wie wir das Ganze vorbereiten. Auch jetzt wird es wieder schwierig, weil Evidenz ist so lala. Da ist ganz viel Expertenkonsens und haben wir immer schon so gemacht und klingt irgendwie aufgrund der Pathophysiologie logisch. Und das fängt an mit, wenn die Patienten PPIs nehmen, dann setzt diese bitte fort und fangt nicht an, das irgendwie zu describen kurz vor der OP. Wahrscheinlich nehmen wir alle viel zu viele PPIs, aber vor der OP damit aufzuhören, ist nicht so die beste Idee. Auch die GLP-1-Analoga sollten rechtzeitig abgesetzt werden. Da aktuell ist die Empfehlung der Fachgesellschaft ja, die letzte Gabe vor der OP soll pausiert werden. Da schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt, ob das Aspirationsrisiko wirklich so erhöht, wie wir Angst haben, aber das ist aktuell die Empfehlung. Inwieweit jetzt eine medikamentöse Prämedikation das Aspirationsrisiko senken kann, das ist bisher in Studien nicht so richtig untersucht worden. Ihr kennt bestimmt noch das Natriumcitrat, was in der geburtshilflichen Anästhesie gerade sehr verbreitet ist. Aber dafür gibt es natürlich keine Evidenz, ebenso wenig wie für die haben jetzt Reflux, wir fangen jetzt vorher mit PPIs an oder wir machen H2-Blocker oder Metoclopramid. Das ist alles ein bisschen schwierig, weil das manchmal zwar den pH-Wert verändert, aber nicht unbedingt die Menge des potenziellen Aspirats und so weiter. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen eine richtige RSI machen. Regionalanästhesie löst unser Problem jetzt leider auch nicht. Und da bin ich auf PUMA gestoßen. Das ist ein Project für Universal Management of Airways. Und die haben das Ganze versucht, auf evidenzbasierte Füße zu stellen. Die unterteilen das in drei verschiedene Empfehlungsstufen, also so ein bisschen analog zu den Leitlinien, die wir in Deutschland haben. Die härteste Empfehlung ist sozusagen recommended, also dafür gibt es Evidenz, dass das hilft oder dass das besser ist. Dann gibt es suggested, das sollte typischerweise umgesetzt werden. Evidenz gibt es dafür, wenn es Gründe dafür gibt, kann man das auch weglassen. Und dann gibt es die sogenannten optionalen Geschichten, wo es keine klare Evidenz gibt, weder dafür noch dagegen. Auch hier möchte ich nochmal sagen, wenn wir da jetzt gleich drüber reden, Dana hat es ja auch schon mal gesagt, RSI ist eine fortgeschrittene Atemwegssicherung. Und wenn die Möglichkeit besteht, von der RSI mal ein paar elektive Atemwege zu sichern, dann wäre das sicherlich ganz nett. Deswegen, wir reden hier jetzt auch über fortgeschrittene Techniken, über die ganzen Basics. Die würde ich jetzt einmal weglassen, das sprengt den Rahmen. Aber da gibt es so ein Atemwegskript. Das haben wir auch schon mal veröffentlicht. Das würde ich euch an der Stelle jetzt mal empfehlen, wenn ihr noch nicht so oft Atemwege gesichert habt. Kommen wir zu den Recommended-Empfehlungen. Und da geht es los mit der optimalen Präoxygenierung bzw. Denitrogenisierung. Da gibt es Evidenz dafür, dass wir mittlerweile wissen, dass entweder 8 maximal tiefe Atemzüge versus 3 Minuten ungefähr ebenbürtig ist. Wir können es auch ganz einfach machen, wenn wir das haben. Wir können uns das entidale O2 angucken und wenn das über 90% ist, dann haben wir optimal präoxygeniert. Ich weiß, das ist nicht in jedem Setting möglich, aber wenn ihr das habt, nehmt es als Parameter.
Wichtig ist dabei vielleicht zu sagen, das ist mit einer dicht sitzenden Maske, ne? Die Atemzüge.
Ja, danke, natürlich.
Wenn man den Sauerstoff nur irgendwie 3 Meter über dem Patienten hält, dann hilft es jetzt nicht.
Wenn ihr am Narkosegerät steht, woran merkt ihr, dass das Narkosegerät richtig dicht ist? Wenn sich der Beutel der...
mitbewegt.
Danke, wenn sich der Beutel mitbewegt. Weil manchmal kriegt man schon CO2 zurück und hält es aber doch noch nicht so richtig dicht. Also achtet auf den Beutel und wenn der sich mitbewegt, dann haltet ihr wirklich gut dicht. Wir brauchen eine leistungsstarke Absaugung. Ob das jetzt eine Motorsaugung ist oder eine vernünftige über den Sog, das liegt jetzt an dem Bereich, wo ihr arbeitet. Und diese, die haben das so schön geschrieben, under the pillow. Also die sollte laufen, an sein und eben so liegen, dass ihr direkt greifen könnt. Wir brauchen einen sicheren und verlässlichen IV-Zugang.
Oh ja.
Da habe ich jetzt mal ergänzt. Ich denke auch bei jeder RSI einmal aktiv drüber nach, ob ich nicht 2 suffiziente IV-Zugänge haben möchte. Jo. Ja, ich habe zur Not die Rückfallebene mit Gas und zur Not bohren wir auch IO. Aber wenn ich eine richtige RSI mache, ist das alles scheiße und dann will ich, dass es jetzt funktioniert.
Danke, Dominik. Endlich sagt's mal einer.
Klar habe ich die Rückfallebene, aber die will ich nicht nutzen und deswegen habe ich lieber noch die Rückfallebene 2. Zugang.
Ja. Und kriegt er ja eh. Oder die.
Also wie gesagt, das steht jetzt nicht bei den Puma-Richtlinien mit drin, sondern das kommt von mir. Dann sollen wir einen trachealen Inducer wenigstens vorbereitet haben. Ich kenne das so, dass der halt auch schon im Tubus drin ist. Und das ist jetzt erstmal völlig egal, ob das ein S-Mann-Stab, ein Bushi, ein Mandrin, wie auch immer. Aber irgendwas, was diesem Tubus zusätzliche Stabilität verleiht und im Optimalfall eine Biegung ermöglicht. Wir sollten die Medikamente, die wir zur Narkoseinduktion benutzen, vorher fest dosieren. Und das Ganze sollten wir auch als schnellen IV-Bolus geben. Und da rede ich nicht nur von den Narkosemedikamenten, die wir brauchen, sondern wir sollten auch drüber nachdenken, ob wir nicht vielleicht einen Vasopressor schon von vornherein mitbenutzen und den dann eben auch in der jeweiligen Dosierung ansagen. Keine Verzögerung zwischen Hypnotikum und Relaxanz. Und wir sollten ein schnell anschlagendes Relaxanz nehmen. Ergänzung hier wieder von mir, da gibt es eigentlich nur noch 2, die auf dem Markt sind, die dafür geeignet sind. Das eine ist das Rocuronium und das andere ist das Succinylcholin. Wir sollten eine komplette neuromuskuläre Blockade machen, also quasi auf Deutsch Vollrelaxierung. Wir sollten ein Videolaryngoskop benutzen. Wir sollten eine apnoeische Oxygenierung wenigstens zwischen den Laryngoskopieversuchen machen. Im Idealfall haben wir ja nur einen bei der RSI, aber wie das dann halt manchmal so ist. Und wir sollten den Tubus blocken, bevor wir die Überdruckbeatmung applizieren.
Das ist grundsätzlich optimal, wenn man das macht. Dann beatmet es sich besser.
Das ist richtig. Dann kommen wir zu den sogenannten Suggested-Vorschlägen. Da ist dann auch die apnoeische Oxygenierung während der Laryngoskopie dabei. Wie das funktioniert, da gehe ich später nochmal drauf ein. Es sollte die schnelle Möglichkeit geben, eine Trendelenburg-Lagerung herzustellen, also Füße hoch, Kopf tief. Wir sollten die schnelle Möglichkeit haben, die Lagerung zu verändern. Und, also wenn eine nasogastrale Sonde bereits einliegt, sollten wir sie absaugen und danach auf Ablauf stellen. Und dann gibt es die sogenannten optionalen Kriterien. Das ist eine prokinetische Medikation. dass nicht partikuläre, also zum Beispiel Citrat versus intravenöse Antazida, das ist die Anlage einer nasogastralen Sonde, die dann eben erst abgesaugt werden sollte und danach auf Ablauf gelegt wird. Das kann sein die Entfernung der nasogastralen Sonde vor der Narkoseinduktion. Das könnten eben sein Induktionen in Antitrendelenburg oder Trendelenburg-Position. Da steht auch noch drin, dass man eine Sedierung vor Induktion vermeiden sollte. Da stelle ich euch nachher nochmal ein Konzept vor, wo das explizit nicht gemacht wird. Dann steht dort noch drin der Krikoiddruck. Aber da haben wir vorhin ja schon drüber geredet, dass sowohl die S1-Leitlinie Atemwegsmanagement als auch unsere beiden Fachgesellschaften empfehlen, den explizit nicht mehr zu machen, weil dort eben die Comic- und Lehane-Klassifikation signifikant schlechter wird. Und man sollte die Zwischenbeatmung vermeiden, aber natürlich nur, wenn die Patienten nicht entsättigen. Wenn die entsättigen, dann müssen wir zwischenbeatmen. Aber auch da gibt es ja mittlerweile schon Ansätze, eine milde Zwischenbeatmung durchzuführen. Ach so, was ich ganz vergessen habe. Wir reden natürlich nur über die RSI von Erwachsenen. Bei Kindern ist das nochmal ein anderer Schnack. Da ist meine Erfahrung viel, viel geringer. Deswegen geht es hier explizit um die RSI bei Erwachsenen. Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen.
Mhm. Ja, wichtiger Hinweis. Ich würde aber auch bei Kindern expliziter noch genauer gucken, ob wir wirklich eine RSI brauchen. Aber darum geht es ja eh nicht.
Und dann habe ich ja gerade schon geteasert, dass optional wir die Sedierung vor der Präoxygenierung bzw. vor der Induktion vermeiden sollten. Und da gibt es jetzt die sogenannte Delayed Sequence Intubation bzw. Induction. Und das ist eine Technik, die hat Professor Scott Weingart 2015 publiziert. Der Name wird vielen ein Begriff sein. Und die sehen die oben erwähnte Präoxygenierung bzw. Denitrogenisierung erstmal als Prozedur an. Und im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, dass die Delayed Sequence Intubation eine prozedurale Sedierung ist, um die Oxygenierung zu optimieren, damit unsere PatientInnen optimal präoxygeniert in die Intubation reingehen und wir damit das Risiko einer Hypoxie senken. Wie machen die das? Jetzt könnte man sagen, dass wir das in unserem Fallspiel schon so ein bisschen ähnlich gemacht haben. Grundsätzlich könnte man das vielleicht so sagen, aber ursprünglich publiziert wurde es anders, nämlich nicht mit Sufenta, sondern mit Ketamin bzw. Esketamin. Und die haben PatientInnen genommen, die laut Studiensetting ein dringendes Atemwegsmanagement brauchten, aufgrund ihrer Bewusstseinseinschränkungen aber eben nicht adäquat präoxygeniert werden können. Die haben dann im Studiensetting einen langsamen Ketaminbolus von ca. 1 Milligramm pro Kilogramm bekommen. Das würde ungefähr einem halben Milligramm pro Kilogramm Esketamin entsprechen. Haben sie aber in der Studie eben nicht gemacht, aber dass ihr das für euch umrechnen könnt, ich weiß ja nicht, was ihr da habt. Mit dem Ziel, dass die PatientInnen schon dissoziieren. Im Zweifel haben sie nochmal nachdosiert mit 0,5 Milligramm pro Kilo bzw. 0,25 Milligramm pro Kilo Esketamin. Initial haben sie die Studiendosis höher gewählt, die haben aber festgestellt, dass bereits nach nur 1 Milligramm pro Kilo die meisten Patienten dissoziieren, deswegen sind sie während der Studie bereits runtergegangen mit der initialen Dosierung. Warum haben die das auch gemacht? Weil die Hypersalivation von Ketamin bzw. Esketamin-Dosis abhängig ist. So, was ist der Vorteil des Ganzen? Atemantrieb und Schutzreflexe bleiben ja bei einer langsamen IV-Gabe durchgängig erhalten. Aber wenn ich es zu schnell verabreiche, kann ich natürlich trotzdem eine Apnoephase entwickeln. Danach haben die eben die PatientInnen präoxygeniert mit Maske und Nasenbrille, gegebenenfalls auch via CPAP. Das haben die alles eingeschlossen. Und in dieser Phase wurde dann, wenn notwendig, noch eine nasogastrale Sonde gelegt. Dann wurden die PatientInnen mit Succinylcholin oder Rocuronium relaxiert. Dann wurden sie noch apnoisch oxygeniert. Da reden wir, wie gesagt, später nochmal drüber. Und ungefähr 45 bis 60 Sekunden nach der neuromuskulären Blockade intubiert. Die mittlere erforderliche Ketamindosis waren 114 Milligramm. Das entspricht ungefähr 57 Milligramm Esketamin. Es gab in diesem Studiensetting keinerlei Adverse Events. Allerdings ist die Studienkohorte relativ klein gewesen. Irgendwas um die 200 PatientInnen sind es gewesen. Ach nee, Quatsch, das waren sogar nur 62 PatientInnen. Von denen hatten zwei einen Sättigungsabfall post-Intubation auf 98 bzw. 93. Das hätten wir nicht als Komplikation oder Hypoxie registriert.
Nö.
Im Jahre 2023 hat eine indische Arbeitsgruppe das aufgegriffen und eine RCT zu dem Thema DSI publiziert. Und die konnten, oder in dieser RCT konnte gezeigt werden, dass die Peri-Intubationshypoxien signifikant reduziert werden konnten, der First-Pass-Success signifikant verbessert werden konnte, die Präoxygenierung signifikant verbessert werden konnte, die DSI zu keinen hämodynamischen Instabilitäten geführt hat und die DSI auch nicht zu vermehrten Komplikationen geführt hat. Hm. Einschränkend cool. Müssen wir hier eben sagen, dass die initiale Studie 62 PatientInnen hat und die RCT der indischen Arbeitsgruppe 200 PatientInnen. Also es ist immer noch ein relativ geringes N. Beides war Single Center, aber es gibt, glaube ich, schon einen ganz guten Hinweis. Nutzt ihr DSI in eurer täglichen Arbeit?
Nicht so, wie das da publiziert wurde, genau auf diese Art und Weise. Aber ich also nutze insbesondere auf der Intensivstation sehr gerne das Konzept, dass man die Leute beispielsweise ausführlich mit NIF präoxygeniert, was ja grundsätzlich in dieselbe Richtung geht.
Ja, ist eigentlich ähnlich.
Ja, also was wir tatsächlich auch häufiger mal machen, ist die Patienten so ein bisschen zu prämedizieren, zum Präoxygenieren. Wir machen das halt ehrlicherweise regelhaft mit Sufenta. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, weil auch das den Atemantrieb schon senkt. Das ist so korrekt.
Und gegebenenfalls halt auch Übelkeit macht, was ein Kritikpunkt eines meiner Oberärzte ist, warum er da das Opiat irgendwie blöd findet. Aber kann ich durchaus nachvollziehen. Ich wollte gerade ketzerisch sagen, wahrscheinlich machen wir alle eine Art modifizierte DSI. Den Begriff merken wir uns natürlich nicht.
Im Prinzip ist es ja ein, wie soll ich sagen, zu dem Zeitpunkt, was ja jetzt auch schon wieder 10 Jahre her ist, muss man sagen, war das ein neuartiges Konzept, dass man das so machen kann. Und ich glaube, es gibt inzwischen halt viele verschiedene Spielformen davon mit ihren Vor- und Nachteilen. Und ich glaube, je nach Patient und Setting muss man sich dann halt entscheiden, was man jetzt selber als passend erachtet. Was ich hingegen grundsätzlich mir davon mitgenommen habe, ist das mit der Nasenbrille und der apnoeischen Oxygenierung. Wenn die PatientInnen eine Nasenbrille aufhaben, dann lasse ich die drauf. Das Gleiche mache ich mit dem Highflow.
Genau, reden wir nachher nochmal drüber, auf jeden Fall. Was ich halt total gut finde oder was ich aus dieser Publikation gelernt habe, dass ich vorher wirklich gut gucken muss, wie hypoxiegefährdet sind meine PatientInnen, die ich RSIere und was kann ich dafür tun, um dieses Risiko zu senken. Und das kann dann eben zum Beispiel sein, präoxygenieren mit NIF, mit CPAP, mit Maske und Nasenbrille oder wie auch immer, oder dass ich die vielleicht auch vorher sediere, dass die ordentlich Luft holen. Aber dieses, also mich hat das ein bisschen alerter gemacht für das Hypoxierisiko. Dann reden wir jetzt mal über die Sellet-Technik. Wer von euch durfte schon mal an diese dauerkostende Puppe intubieren?
Saugut, ja. Richtig gut. Mega. Und ich möchte hier eine ganz kleine Mini-Anekdote erzählen, weil ich habe das auf einem Kongress nach dem zweiten oder dritten Bier an dieser kotzenden Puppe das erste Mal gemacht. Und es hat mir, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet, weil ich einen im Strahl kotzenden Intensivpatienten so ein halbes Jahr später intubieren musste. Und ich mir dann einfach gedacht habe, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das auf der Party nach dem dritten Bier kann, dann kann ich das jetzt hier nachts um 3 auch. Und ich war so froh, dass ich das schon mal geübt hatte. Also ich glaube wirklich, ohne diese Technik zu kennen und ohne das schon mal gemacht zu haben, wäre diese Intubation nicht so glimpflich verlaufen.
Richtig gut.
Cool. Ja, ich habe das auch auf einem dieser besagten Kongresse schon mal gemacht. Auch ich hatte vielleicht schon so 1, 2, 3 Bier getrunken.
Ihr seid wirklich eher Alkoholiker, ne?
Ja, das ist halt bei einer einschlägigen Fachgesellschaft, die das in einem einschlägigen Setting ja auch mit Absicht so machen, um dir eben zu zeigen, da kannst du einen Affen dressieren, selbst nach 2 bis 10 Bier kriegt ihr das noch hin.
Ja.
Jetzt. Erstmals publiziert 2020 von den Professoren Christopher Root und James Ducanto. Die deutschsprachige Publikation folgte dann ein bisschen später. Warum haben sie das gemacht? Ziel war die Verbesserung der Atemwegssicherung bei kontaminierten Atemwegen. Sei es jetzt eben im Strahlkotzen wie bei Paula oder Blutungen irgendwie aus den oberen Atemwegen oder aus den Kopfweichteilen oder irgendwie sowas. Wie können wir dort die Kontamination vermindern und wie können wir den First-Pass-Success erhöhen? Was haben sie also gemacht? Erstens, Sauger führt. Ihr öffnet den Mund, schiebt den Sauger mit der rechten Hand rein und dekontaminiert erstmal den Mundrachenraum, weil wir ja dann laryngoskopieren wollen. In der initialen Publikation wollen wir auch Videolaryngoskopieren und das gibt ja einen Nachteil, wenn wir ein Videolaryngoskop in Kotze oder Blut stecken, sehen wir nichts mehr. Deswegen müssen wir das vorher da rausholen. Dann folgt das Laryngoskop mit der linken Hand. Wir machen uns quasi mit dem Sauger, mit der rechten Hand einen sauberen Bereich und folgen mit dem Laryngoskop diesen gesäuberten Bereich, um eben eine Kontamination zu verhindern. Und je weiter wir absaugen, desto mehr Platz hat das Laryngoskop und je mehr Platz das Laryngoskop hat, desto mehr Platz haben wir dann mit dem Sauger. Dann, wenn wir das so eingestellt haben, wie wir das wollen, also die Glottisebene visualisiert haben, dann parken wir den Sauger. Den parken wir dann also links neben dem Laryngoskop, sodass wir den nicht mehr halten müssen, aber eben noch visualisieren können, im Idealfall vor dem Ösophaguseingang, dass wenn dort nochmal was rauskommt, das eben direkt weggesaugt wird, respektive irgendwie vor neben der Blutungsquelle, je nachdem, mit welcher Kontamination ihr zu kämpfen habt. Dann intubieren wir direkt mit einem Endotrachealtubus oder indirekt über einen Buschi, der in einem Endotrachealtubus drin ist und dann quasi Buschi führt und der Endotrachealtubus wird darüber eingeführt. Dann wird das Ganze geblockt und dann, so haben sie es initial publiziert, wird einmal endotracheal abgesaugt, bevor wir eine Überdruckbeatmung machen. Das macht grundsätzlich auch Sinn, wenn ich schon eine Kontamination habe. Wenn ich das nur mache, weil ich das Aspirationsrisiko als so hoch einschätze, würde ich darauf dann natürlich verzichten und das Hypoxierisiko als höher einschätzen und würde dann natürlich direkt beatmen. Gibt ein cooles Beispielvideo. Auch das kommt in die Shownotes bzw. in den Artikel. Leider ist es so, dass, also Redaktionsschluss bei mir war im August 2025, da habe ich noch keine systematischen Studien am Menschen zu dieser Technik gefunden. Die Daten, die wir haben, beziehen sich auf sogenannte Mannequin Studies, also quasi an der Puppe. Fairerweise muss man aber hier auch mal in Frage stellen, ob es diese Daten am Menschen jemals geben wird. Genau, was ist also nicht so gut? Wir haben bisher keine systematischen RCTs. Wir haben bisher eben die Evidenz, die wir haben, nur aus den Simulatorstudien. Und das haben die AutorInnen selber diskutiert, diese kontinuierliche Absaugung könnte dafür sorgen, dass die Oxygenierung verschlechtert wird. Und was die AutorInnen auch selber diskutiert haben, und die Diskussion hatte ich tatsächlich mal auf Arbeit, als ich eine RSI so gemacht habe, Salad kann die Zeit zur Intubation bei nicht dekontaminierten Atemwegen verzögern.
Ja klar, weil du halt noch ein Gadget mehr hast, was du da in den Atemweg reinsteckst und mit dem du da rumfummelst.
Genau, im Studiensetting waren das bis zu 4 Sekunden. Was ich da halt gegenhalten möchte, ist, dass wir das Aspirationsrisiko, also das ist ja das Ziel der RSI. Wir wollen keine Aspiration. Und wenn das Hypoxierisiko moderat ist, ist halt die Frage, ob dir 4 Sekunden kriegsentscheidend sind, ich dafür aber einen Sauger vorm Ösophaguseingang habe und wenn mir beim Dünndarmileus was hochläuft, das halt direkt in die Sauge läuft. Das kann man sich sicherlich diskutieren, das haben wir auf Arbeit dann auch getan, aber man muss es einfach wissen, Salad macht halt, dass die Intubation länger dauert und die ursprüngliche RSI ist ja vor 45 Jahren mal so publiziert worden, dass wir alles so schnell wie möglich machen, um die Zeit zwischen Narkoseinduktion und Intubation so gering wie möglich zu halten, um damit das Aspirationsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Ist aber ja vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn man ehrlich ist, ne?
Genau, das ist dann eben die Frage, ob wir das mittlerweile nicht vielleicht auch anders können. Und ich glaube, also ich will damit nicht sagen, dass jede RSI als Celle-Technik durchgeführt werden sollte, aber ich finde, das ist ein Pfeil im Köcher, den man haben sollte. Natürlich mit dem Wissen, dass es länger dauern könnte. Aber auch hier ist ja wieder die Frage, was ist unsere RSI-Indikation? Und wenn der Mund halt voller Kotze ist, dann sind mir die 4 Sekunden auch scheißegal. Aber dann treffe ich lieber beim ersten Mal. Und der zweite Versuch, den ich dann brauche, dauert auch länger als 4 Sekunden.
Ja. Ich glaube, was wir uns daraus auf jeden Fall auch in Abwesenheit von Evidenz mitnehmen können, ist auf jeden Fall darauf vorbereitet zu sein, womit wir wieder bei der gut laufenden, gut funktionierenden, steifen Absauge irgendwo in unmittelbarer Griffnähe wären.
Genau, das ist auch noch ein kleiner Kontrapunkt. Also die haben das selber mit dem sogenannten Ducanto-Katheter publiziert, den du natürlich in Deutschland kaufen kannst, exklusiv über was weiß ich. Wenn wir das machen, machen wir das ehrlicherweise mit einem Jankauer, der ähnlich gebogen ist, aber tatsächlich muss man sagen, vorne von dem Absaugverhalten mit Löchern und so weiter und so fort, nicht ganz so ideal ist wie dieser Ducanto-Katheter. Dafür haben wir den Jankauer-Katheter und Ducanto halt nicht.
Genau, wichtig ist aber, es funktioniert mit den labbrigen Absaugen, funktioniert es nicht so gut.
Genau, du brauchst einen starren Sauger. Und was in der Praxis auch bedacht werden sollte, auch die empfehlen ja, nachdem wir intubiert haben, erst endotracheal abzusaugen, bevor du dann Überdruckbeatmung machst. Kommt bitte nicht auf die Idee, den Youngkauer in den Tubus zu stecken. Dafür bräuchte ihr dann wieder eine flexible Absaugung. Es macht also bei der Sellet-Technik im Zweifel Sinn, zwei voneinander unabhängige Absaugungen zu haben. Mhm. Gerade wenn ihr sagt, wir legen eine Magensonde, saugen die ab, flexible Saugung, beziehungsweise Saugschlauch ohne Ansatz,
ja,
dann die starre und dann wieder die flexible, sodass, wenn ich das mache, ich immer zwei Saugungen stehen habe, damit ich entweder nach links oder nach rechts greife. Mhm. Was kann Sellet? Sellet konnte in den Studien, die sie veröffentlicht haben, das Selbstvertrauen der Personen, welche den Atemweg sichern mussten, deutlich erhöhen. Und das ist ja auch das, was Paula und ich euch gerade anekdotisch näher bringen konnten. Es konnte in diesen Puppenstudien den First-Pass-Success von Paramedics bei kontaminierten Atemwegen von 53% auf 90% erhöhen. Das finde ich schon krass. Aber da sind wir ja auch wieder bei den Ungeübten, wo diese Tools wahrscheinlich einfach noch effektiver sind. Kontaminierte Atemwege konnten schneller gesichert werden. Und da sind wir auch wieder bei dem, was Paula gerade gesagt hat. Dann dauert es eh länger. Und dann sind diese 4 Sekunden vermutlich auch egal. Die Menge des Aspirats konnte halbiert werden. Das hatte allerdings aufgrund der TeilnehmerInnenzahl keine statistische Signifikanz. Und da müssen wir uns auch ehrlicherweise fragen, was das später für eine klinische Relevanz hat. Weil ob es jetzt 20 oder 40 Milliliter sind, wenn es der richtige Stoff ist, reichen auch 5 Milliliter für ein Mendelssohn-Syndrom. Mhm. Genau, und wie schon gesagt, die Vorteile von Sellet-Technik bei unerfahrenem Personal sind größer als bei erfahrenem. Und die Sellet-Technik hat es mittlerweile geschafft, offiziell von der DGAI gefeatured zu werden, ist nämlich Teil vom DGAI-Atemwegssymposium. Das wäre das, was ich zur Sellet-Technik erzählen wollen würde. Ich würde jetzt zur apnoeischen Oxygenierung kommen, es sei denn, ihr wollt noch irgendwas besprechen.
Nee, machen wir weiter.
Haben wir ja schon ein paar Mal angerissen. Paula hat ja auch schon ein bisschen ausführlicher was dazu gesagt. Und das ist ein Fall, den wir definitiv im Köcher haben sollten. Aber ich kann euch beruhigen. Ich würde sagen, dass jeder von euch, der schon mal eine RSI gemacht hat, ganz unbewusst auch apnoeische Oxygenierung gemacht hat. So wie im Fallbeispiel nämlich besprochen, indem wir einfach die Maske auf dem Gesicht des Patienten lassen, machen wir apnoeische Oxygenierung, sofern wir es dicht halten, der Fluss hoch bleibt und ein eventueller Piep drauf bleibt. Das können wir natürlich noch besser machen, wir können die auch noch effektiver machen, aber das ist grundsätzlich erstmal das, was es ausmacht. Im Rahmen der RSI empfiehlt es auch unsere S1-Leitlinie Atemwegsmanagement. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Also die Theorie ist folgende, wir haben eine Partialdruckdifferenz zwischen dem einfließenden Sauerstoff und der Lunge. Und erst folgt die Gaszufuhr dem Druckgefälle in die Alveolen. Und dann haben wir quasi wieder ein Konzentrationsgefälle zwischen den Alveolen und den Blutgefäßen. Und damit folgt der Sauerstoff dann wieder dem Konzentrationsgefälle ins Blut. Und damit können wir besser oxygenieren. Was natürlich nur funktioniert, solange wir ein Druckgefälle haben zwischen dem Sauerstoff, den wir zuführen, und dem Sauerstoff, der im Blut ist. Mit der CO2-Elimination verhält es sich ähnlich. Da müssen wir aber sagen, dass die Konzentrationsunterschiede leider nicht so groß sind. Und damit kann man sich als Faustregel merken, ich kann mit apnoeischer Oxygenierung länger oxygenieren als CO2 loswerden, weil da der Break-Even-Point schneller kommt. In der Praxis ist es so, dass die Apnoe-Toleranz damit um einige Minuten verlängert werden kann unter idealen Bedingungen. In der Kinderanästhesie hat es ja auch schon seit Jahren einen festen Platz. Aber wie könnten wir es jetzt in der Praxis machen? Wie wir es ja alle irgendwie vermutlich schon machen bei der RSI, habe ich ja gerade gesagt. Jetzt können wir das Ganze noch steigern, so wie Paula das nämlich gesagt hat. Wir können zusätzlich zu unserer Maske noch die Sauerstoffnasenbrille befahren. Da ist es aber wieder wichtig, kleiner praktischer Hinweis, weil das bei uns zum Beispiel nicht in jeder Einleitung gegeben ist. Ihr braucht halt zwei unterschiedliche Sauerstoffquellen. Wenn ich halt den Sauerstoff abstöpsle von meinem Narkosegerät, um die Brille zu betreiben, und dann wieder zurückwechseln muss aufs Narkosegerät, dann ist es doof. Das ist bei uns in manchen Einleitungen leider so. Ihr müsst es also getrennt voneinander betreiben, aber das ist, glaube ich, logisch. Aggressiver können wir das dann natürlich noch mit einem Highflow machen, was ja im Prinzip auch eine Nasenbrille ist, aber halt ein bisschen Deluxe-Variante sozusagen. Und was man auch sagen muss, dass eine Nasenbrille in der Regel bei der Laryngoskopie ja nicht stört. Wir müssen halt gucken, dass das Kabel nach oben weggeht, aber Sonst müsste man ja normal laryngoskopieren können. Eine Schwäche hat diese Technik. Wenn die PatientInnen einmal desaturieren, also entsättigen, hilft uns apnische Oxygenierung leider nicht mehr weiter. So effektiv ist sie dann nicht. Dann hilft eben nur noch eine Ventilation, in dem Fall dann ja wahrscheinlich eine Beutelmaskenventilation. Und da sind wir wieder bei dem, was Puma gesagt hat. Also zwischen den Laryngoskopieversuchen ist auf jeden Fall empfohlen. Dafür gibt es Evidenz. Da sind wir wieder bei dem Hypoxierisiko unserer PatientInnen, ob es zum Beispiel Sinn macht, das von vornherein mit beiden zu präoxygenieren und dann eben auch während den Laryngoskopieversuchen die Sauerstoffnasenbrille draufzulassen. Habe ich was Wichtiges zur apnoischen Oxygenierung vergessen?
Nee. Ich finde, der wichtigste Punkt ist wirklich, es stört uns nicht beim Laryngoskopieren. Und wenn es unsere Apnoe-Toleranz in irgendeiner Weise verbessern kann, dann und wir halt das Setting haben, dass wir das machen können, also zwei Sauerstoffanschlüsse, spricht in meiner Welt nichts dagegen, das zu tun.
Ja.
Das finde ich halt das Coole an der apnoischen Oxygenierung. Das ist halt eine echt, wie sagt Dana manchmal so schön, eine low-hanging fruit. Das ist nicht schwer. Es ist einfach nur eine Sauerstoffbrille zusätzlich. Das kostet ja irgendwie, was weiß ich, was kostet eine Sauerstoffbrille, ein bisschen Sauerstoff. Das ist echt wenig Aufwand und viel Effekt bei den PatientInnen, die das brauchen.
Auf jeden Fall. Und wie ihr auch gesagt habt, ne, es behindert uns im Zweifel nicht. Und es gibt zwar auch die Variante, dass man das Ganze mit einer Einzelsonde etwas weiter runterschiebt. Aber auch da muss man ja sagen, dass man, wenn da jetzt so eine Sonde noch im oberen Rachen endet, dann stört die mich beim Laryngoskopieren ehrlicherweise ja wahrscheinlich bei den 90% normalen anatomischen Verhältnissen bei PatientInnen auch nicht. Do it. Why not?
Als nächstes würde ich gerne mit euch über die Ramped Position sprechen. Gibt ja so die schöne Diskussion, machen wir RSI in Trendelenburg, also Kopf tief, oder Anti-Trendelenburg, Kopf hoch. Die Wahrheit ist ja irgendwie, dass die meisten von uns das schon so ein bisschen mit Kopf hoch machen. Ich habe, Paula, wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass du auch schon mal in Trendelenburg eine RSI gemacht hast, ne?
Genau. Und zwar muss ich an der Stelle vielleicht sagen, ich habe es gerade schon in unserer kurzen Mini-Pause zu Dominik gesagt. Ich finde es super cool, dass Dominik dieses Thema ausgearbeitet hat, weil ich nämlich ziemlich am Anfang von meiner Anästhesiezeit genau aus diesem Grund dieses Thema machen wollte, weil es bei uns in der Abteilung damals sehr viele Diskussionen dazu gab, weil mein alter Chef immer darauf bestanden hat, dass man die RSIs in Kopftieflage macht mit der Argumentation, dass wenn was rausläuft, dass es dann der Schwerkraft folgend halt nach außen läuft und nicht in die Lunge. Ich mich damals halt gefragt habe, wie ist dazu die Evidenz und dieses Thema dann nie ausgearbeitet habe. Deswegen bin ich umso froher, dass wir jetzt fast 5 Jahre später darüber sprechen.
Die Frage kann ich dir beantworten. There is no evidence for this shit, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja. Wenn man sich so die Studien durchliest, dann ist so der Konsens in der Mehrheit, dass die Induktion an sich in Anti-Trendelenburg, also in Kopf hoch erfolgt. Und wenn wir feststellen, oh, da gibt es Regurgitation, Aspiration, Tod und Teufel, dass wir dann ganz schnell in Trendelenburg wechseln. Das ist so das, was irgendwie viele beschreiben, ob das so sinnvoll ist. Aber wie gesagt, es gibt weder Evidenz für das eine noch für das andere. Ich hatte mich mit Torben auch drüber unterhalten. Er hat gesagt, er macht RSI in Flachlagerung, weder das eine noch das andere. Aber es gibt eine PatientInnengruppe, da ist die Lagerung schon entscheidend, nämlich die sogenannte Ramped Position. Mhm. Die ist publiziert worden 2017 das erste Mal. Zur Wahrheit gehört auch, dass am Anfang die Ergebnisse ein bisschen uneindeutig waren. Es gibt viele Publikationen zu dem Thema. In manchen ist der Atemweg besser geworden, in manchen ist der Atemweg auch schlechter geworden. Und wenn man sich dann einmal so durch diese Studien durchkämpft, dann stellt man fest, dass bei normalgewichtigen PatientInnen der Atemweg entweder gleich bleibt oder schlechter wird, mit dem Surrogatparameter Comic und Lehane-Klassifikation im Vergleich zur Schnüffelposition, was wir konventionell so machen würden, dass aber bei adipösen PatientInnen der Atemweg durch diese sogenannte Ramped Position signifikant besser wird. Hm. Das heißt also, dass diese Ramped Position, wie in unserem Fallbeispiel bei Herrn Bukje, mit 110 Kilo auf 1,70 durchaus Sinn macht. Bei normalgewichtigen Patienten das aber nicht gemacht werden sollte. Am Ende kann man sagen, dass die sogenannte Ramped Position bei adipösen PatientInnen den Atemweg im Sinne des Surrogatparameters Comic und Lehane-Klassifikation signifikant verbessert. Wie funktioniert das jetzt? Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir ein auditives Medium sind. Aber im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, dass die Ohren, also der Tragus der PatientInnen und das sogenannte Sternal Notch oder auf Deutsch die Drosselgrube auf einer Ebene sein sollten. Ich verlinke euch da auch ein schönes Paper dazu, wie die das erklärt haben, wie das funktioniert. Die Industrie hat sich da mittlerweile auch drauf eingeschossen. Es gibt mittlerweile sogenannte Ramped-Kissen, die das von alleine machen, wo man die PatientInnen einfach drauflegen kann. Man kann das auch so mit 2 bis 10 Tüchern oder Decken machen. Das sieht relativ spektakulär aus. Bei uns ist das in der Adipositas-Chirurgie die Standardlagerung. Und gefühlt brauchen wir in der Adipositas-Chirurgie das Videolaryngoskop ungeplant 1-mal im halben Jahr oder so. Rein gefühlsmäßig ist es ein echter Gamechanger bei den adipösen PatientInnen, diese Lagerung.
Das finde ich relativ krass, weil wir machen den Tisch nur hoch, weil wir diese Ramped-Kissen nicht haben. Oder du musst das halt unterpolstern mit dir was bauen. Und in der Tat ist bei uns das Videolaryngoskop bei den adipösen PatientInnen, wir haben aber keine Adipositas-Chirurgie in Marburg, schon eigentlich so der Standard fast. Und ich finde es krass, dass ihr das so selten braucht und es einfach offensichtlich ja auch so sehr gut geht.
Wir hatten letztens tatsächlich mal einen sehr spannenden Fall, ist jetzt auch wieder reine Anekdote. Das war eine Patientin, die hat eine bariatrische OP bekommen. Das hat auch alles erfolgreich geklappt. Die hatte erst eine Sleeve-Gastrektomie und dann ist sie nach 40 oder 50 Kilo zum Y-Ru-Bypass gekommen. Die Vergleichbarkeit ist natürlich wieder relativ, weil sie hat in der Zwischenzeit ja auch 40, 50 Kilo verloren, aber der BMI war immer noch weit über 40 bei der zweiten OP. Und die ist initial versucht worden, konventionell zu intubieren. Das war nicht möglich. Und dann haben sie das Videolaryngoskop dazu geholt. Und dann haben wir bei der zweiten OP das Videolaryngoskop initial benutzt, aber eben eine Ramp Position gemacht und einmal direkt visualisiert mit dem Videolaryngoskop und das war CL1.
Okay, aber nicht mit einem hyperangulierten Spatel,
sondern mit einem
normalen,
mit dem, Macintosh. Genau, das ist bei uns sowieso der Standard, wenn wir das Videolaryngoskop initial nehmen und das jetzt nicht aus irgendeinem Anästhesieausweis vorbeschrieben ist, dann nehmen wir den normalen Macintosh. Hyperanguliert nur, wenn wir Hinweise auf irgendwelche speziellen wilden Geschichten haben.
Das ist ja in der Tat in der Leitlinie auch so gewünscht. Spannenderweise muss man sagen, oder beziehungsweise da sieht man wieder, wie krass es ist, wenn du nur bislang an einem Haus gearbeitet hast, wie ich. Ich habe ja nur an der Uniklinik in Marburg gearbeitet und wir haben Videolaryngoskope nur mit hyperanguliertem Spatel, bis ich das gerafft habe, dass andere Leute sozusagen einen normalen Spatel haben und trotzdem videolaryngoskopisch, hat es so lange gedauert, bis ich im Rettungsdienst war und dann mich mit den unterschiedlichen Videolaryngoskopen nochmal vertraut gemacht habe, spannenderweise.
Spannend.
Jetzt haben wir über die Techniken geredet. Das Videolaryngoskop habe ich jetzt ehrlicherweise nicht extra besprochen, weil da habe ich ja oben schon mal was zu den Studien erzählt und ich glaube, dass wir da mittlerweile alle d'accord gehen, dass das unser Standard ist und wenn er das noch nicht ist, zeitnah werden sollte.
Auf jeden Fall.
Was ich noch einmal kurz erwähnen wollte, bei uns ist das eigentlich auch der Standard, wenn wir unbekannte Atemwege haben im Notfallsetting. Wenn wir bekannte Atemwege haben, also wir haben eine elektronische Dokumentation, das ist bei uns tatsächlich 2 Klicks entfernt, um zu gucken. Und wenn wir wissen, dass wir die PatientInnen schon mal hatten und die einfach zu intubieren waren, dann verzichten wir auf das Videolaryngoskop, weil wir pro 4 bzw. 6 Säle nur ein Videolaryngoskop haben. Und dann ist halt die Aussage so, wenn es einer wirklich braucht, wäre es schlecht, wenn du hier einen nimmst, der beim letzten Mal CL1 war. Deswegen ist das bei uns so die Politik. Aber ich glaube auch, dass es nicht daran vorbeiführen wird, dass wir bald mehr Videolaryngoskope haben. Und dann wird sich das, denke ich, auch auflösen.
Ja, Torben würde jetzt sagen, die beleuchtete Türklinke hat wahrscheinlich bald ausgeklingt.
Und ich finde, da hat Torben recht.
Ja, wie immer.
Jetzt haben wir uns überlegt, was sind die Indikationen? Jetzt haben wir uns überlegt, wie genau wir RSI machen können, also welche Techniken wir dafür verwenden können, welche empfohlen sind. Aber jetzt müssen wir es ja auch machen und zum Machen gehört auch immer so ein bisschen Material und Vorbereitung, beziehungsweise auch PatientInnenvorbereitung. Und da gibt es schon viele gute Kochrezepte, da wollte ich jetzt das Rad nicht neu erfinden. Da möchte ich uns einmal selbst zitieren. Wir haben im Rahmen vom Facharzt-Rep, ne, habt ihr das gemacht? Die Checkliste zur Notfallnarkose nach dem SOAP-Me-Schema.
Ja.
Die Nerdfallmediziner haben was Ähnliches gemacht. Die haben tatsächlich nicht nur das Soap-Me-Schema, sondern die haben generell so eine Checkliste, Notfallnarkose, auch mit so ein bisschen mehr Kochrezepten, was die Dosierung angeht. Die packe ich euch mit in den Artikel beziehungsweise in die Shownotes. Was ich hier grundsätzlich aber nochmal erwähnen möchte, ist den ersten CRM-Leitsatz: kenne deine Arbeitsumgebung. Und da war Dana gerade ein wunderschönes Beispiel, wie sie den umgesetzt hat. Sie hat gesagt, im Krankenhaus, ich kannte nur das Videolaryngoskop und dann bin ich in den Rettungsdienst gegangen und da gab es andere, also habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und genau das meinen wir damit. Guckt da, wo ihr arbeitet, was ihr wo zur Verfügung habt. Und das ist eben im Zweifel anders und das ist vielleicht in der Außenstelle ein anderes Videolaryngoskop als im Haupthaus oder. Fangen wir mal an, über Medikamente zu reden. Das ist ja auch noch ein großes Thema, wo sich die Gegenstand aktueller Diskussion, sagen wir es mal so. Ich habe mich da auf zwei relativ aktuelle Reviews beschränkt. Die Literatur ist da natürlich sehr breit gefächert. Wenn ihr irgendwie noch eine Studie habt, die das besser zeigt oder die irgendwas anderes zeigt, dann sagt gerne Bescheid, lasst sie mir zukommen. Fangen wir mal an mit Atropin und Lidocain. Warum habe ich das Ganze zusammengefasst? Naja, weil es sich ganz kurz halten lässt. Hat laut internationaler Literatur im RSI-Kontext keinen Stellenwert mehr. Warum hat man das mal gemacht? Das fand ich total spannend. Also Atropin soll kreislaufstabilisierend wirken und den Speichelfluss reduzieren. Das hatte ich schon mal so gehört, aber aufgrund der Nebenwirkungen machen wir das ja nicht mehr. Dann habe ich mich gefragt, warum haben die früher Lidocain zur RSI gegeben? Die Idee war, dass es den Hustenreiz während der Intubation dämpfen soll und damit eine Aspiration vorbeugen soll. Aber wie gesagt, aktuell kein Stellenwert.
Das gibt es aber auf der Intensivstation zum Teil noch. Als Lidocain-Perfusor zur Tubustoleranz.
Das habe ich noch nie gehört, aber spannend.
Wild. Also ich kenne es nur als PDK des kleinen Mannes beziehungsweise der kleinen Frau, aber das
Und auch das ist evidenzmäßig auf sehr wackeligen Füßen.
Ja, das stimmt. Da gibt es ja irgendwie diese Tabelle für manche OPs ja, für manche nein. Aber wie auch immer. Reden wir weiter über Opioide. Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Medizin weltweit ist ja oft so, dass der angloamerikanische Raum so ein bisschen tonangebend ist. Und dass Medizinprodukte auch oft für den angloamerikanischen Raum entwickelt werden und wir dann so ein bisschen einfach mitmachen müssen. Und jetzt ist es so, dass es im angloamerikanischen Raum relativ verbreitet ist, dass man Rapid Sequence Induction Intubation ohne Opioide macht, weil das in der Regel dort Notfallnarkosen sind. Und jetzt müsst ihr mir weiterhelfen, ob die präklinisch nicht so viele Opioide zur Verfügung haben, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, wenn man in die Literatur guckt, machen die RSI standardmäßig ohne Opioid.
Also zu deiner Frage präklinisch, die haben ja ein ganz anderes System, auch ohne Notarzt. Und die machen eigentlich fast nur in Anführungszeichen Load and Go und halt das, was du machen musst bei einer Reanimation, irgendwie kurz Atemwegssicherung und so weiter. Aber dass sie jetzt da draußen präklinisch Notfallnarkose machen, ist mir zumindest nicht so geläufig.
Also ich kenne es aus England auch primär halt aus dem Hemp-Setting. Und das ist ja dann wiederum, wie soll ich sagen, was die Versorgungsqualität betrifft, eher am oberen Ende dessen anzusiedeln, was wir hier in Deutschland so haben, präklinisch.
Ja.
Also grundsätzlich muss ich sagen, da spreche ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Ausbildungsbrille, aber ich kenne es so, zur RSI gehört eigentlich ein Opioid. Es gibt jetzt sicherlich noch das Konzept mit Ketamin-Rocuronium oder Esketamin-Rocuronium, ne? Aber grundsätzlich kenne ich das eigentlich nur mit Opioid, wie gesagt, mit der Ausnahme. Jetzt können wir einmal kurz drüber reden, welche Opioide dafür geeignet sind. Im angloamerikanischen Raum wird, wenn ein Opioid verwendet wird, größtenteils Fentanyl verwendet. Da ist meine Erfahrung ehrlicherweise sehr gering. Also wir haben das da, aber das ist nicht unser Standardnarkose-Opioid. Wir nehmen das für Kindernarkosen, aber ansonsten nehmen wir entweder Remi oder Sufenta. Grundsätzlich muss man sagen, dass auch Remifentanil, für die RSI geeignet ist. Da haben wir jetzt wieder diese Diskussion Remifentanil-Bolus und diese Diskussion möchte ich jetzt gar nicht führen. Ich möchte nur einmal feststellen, dass die Leitlinie in der geburtshilflichen Anästhesie sagt, wenn Schwangere keine PDA bzw. keinen PDK bekommen können, dann dürfen die einen Remifentanil-Bolus bekommen über 30 bis 60 Sekunden. Und ich finde, wenn Schwangere das haben dürfen, dann dürfen das auch viele andere haben. So vulnerable Patient, Patientinnengruppen und sowas. Warum machen wir Opioide zur RSI? Weil wir uns davon versprechen, ne, da sind wir wieder bei den drei Säulen, Schmerzhypnose und Laxierung. Wenn wir von der einen Säule ein bisschen mehr machen, brauchen wir von der anderen Säule vielleicht ein bisschen weniger. Und Notfallnarkose ist ja auch immer mit Kreislaufdepressionen vergesellschaftet. Deswegen macht es schon Sinn, da ein Opioid vorneweg zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man es kennt. Genau, so als Dosierungsfaustregel, und das ist jetzt natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und Therapieentscheidung, bitte immer individuell treffen. Aber beim Fentanyl sind wir da ungefähr so bei 1-3 µ pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Remifentanyl sind wir so bei ungefähr 0,5-1 µ pro Kilogramm Körpergewicht. Und beim Sofenta sind wir da ungefähr so 0,3-0,5 µ pro Kilogramm Körpergewicht. Sicherlich gibt es auch noch andere Opioide. Es gibt ja zum Beispiel noch Alphentanil. Das wird in der internationalen Literatur nicht empfohlen. Ich weiß nicht, wie verbreitet das ist. Ich habe das selber im ärztlichen Setting noch nie benutzt. Ich kenne es noch als Pflegekraft. Wenn ihr da Erfahrung habt, meldet euch gerne.
Also das ist jetzt auch überhaupt keine Evidenz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Fenta, Sofenta und Alphentanil in irgendeiner Weise da Unterschiede machen. Ich meine, der Wirkmechanismus ist ja nahezu identisch. Ich würde sagen, im Zweifel nehmt das, was ihr da habt und vor allem auch das, womit ihr euch gut auskennt.
Paula, man könnte meinen, du hast mein Skript gelesen und bist auf mein Fazit gestoßen.
Ach so, nee, das war jetzt tatsächlich Freestyle. Ja.
Nein, aber das ist genau das, worauf es am Ende hinauslaufen wird. Macht doch bitte RSI so, wie ihr es kennt. Es ist, glaube ich, keine gute Idee, Medikamente zu benutzen, die ihr noch nie benutzt habt. Für eine RSI draußen auf der Straße, das ist ein Risiko,
keine
das wollte ich,
Idee.
Glaube ich, nicht eingehen. Mhm. Kommen wir zu den Narkotika, beziehungsweise zur zweiten Säule, zur Hypnose. Und da hat sich der Einsatz von 4 Substanzen bewährt, beziehungsweise 5, je nachdem, wie spitzfindig ihr seid. Das ist Eto, das ist Ketamin, beziehungsweise Esketamin, Midazolam und Propofol. Ketamin und Esketamin würde ich jetzt hier mal so nahezu synonym besprechen. Wenn wir einzeln dazu kommen, gehe ich nochmal auf die Unterschiede ein. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Fangen wir mal mit Eto an. War mir auch nicht bewusst, ist im angloamerikanischen Raum eins der Standardhypnotika. Gerade was Notfallnarkose und RSI angeht. Spannend. Wirkt ähnlich wie Benzodiazepine und Propofol als GABA-A-Agonist, hat eine sehr schnelle Anschlagszeit, hat nur eine kurze Halbwertszeit, wirkt quasi nicht kardiodepressiv und ist eigentlich das ideale Hypnotikum bei der RSI. Wir dosieren es mit ungefähr 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da muss ich sagen, da habe ich einfach aus der Quelle abgeschrieben. Ist das so? Habt ihr das schon benutzt? Kommt das ungefähr hin?
Ich habe das noch nie gegeben in meinem Leben.
Ich auch nicht.
Okay, gut. Wenn ihr regelmäßig Eto-Narkose macht, meldet euch mal, sagt mal, ob das eine vernünftige Dosierung ist oder ob die Quelle sich ein bisschen täuscht.
Ich glaube, aufgrund der Nebennierenrindeninsuffizienz ist das hier nicht so verbreitet. Da musst du jemanden aus dem Ausland vermutlich fragen.
Genau so ist es. Und jetzt gucken wir uns mal die Studienlage zur Nebennierenrindeninsuffizienz an. Und die ist eher heterogen. Am Ende, wo sich die Studien einig sind, ist, Etomidat ist das hämodynamisch stabilste Hypnotikum.
Ja.
Noch besser als Ketamin bzw. Esketamin. Diese hämodynamische Stabilität erkaufen wir uns allerdings mit einer sehr gering, aber eben statistisch signifikanten erhöhten Mortalität. Das erklären wir uns mit dieser potenziellen Nebennierenrindeninsuffizienz. So ganz genau wissen wir das aber nicht. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Studien bei Sepsis-PatientInnen, die eine Eto-Einleitung bekommen haben und dort keine erhöhte Mortalität gezeigt haben. Was ja irgendwie wieder komisch ist, weil wenn wir sagen, Nebennierenrindeninsuffizienz, Sepsis, das wäre irgendwie das PatientInnen-Klientel, wo wir sagen, gerade da müsste es ja eigentlich schwierig sein. Wahrscheinlich wird es schon so sein. Im angloamerikanischen Raum nehmen die das trotzdem. Und Torben hat es ja auch mal formuliert, vielleicht stirbt mir dann lieber einer an der Nebennierenrindeninsuffizienz als 3 oder 4 Leute am hämodynamischen Kollaps. Das muss man sicherlich individuell entscheiden. Grundsätzlich gibt es ja noch die Myoklonin, die das Eto auslösen kann. Das spielt im Setting der RSI in der Regel keine Rolle, weil wir direkt danach das Muskelrelaxans geben und damit die Myoklonin eigentlich nicht mehr auftreten, weil die länger bräuchten, um klinisch apparent zu werden, und dann das Relaxans aber schon da ist. Ketamin bzw. Esketamin oder auch das WD-40 der akute Notfallmedizin. NMDA-Rezeptorantagonist. Ketamin macht dissoziative Anästhesie. Das ist wichtig. Im Zweifel haben die Augen offen, schlafen aber trotzdem. Also schlafen natürlich in Anführungsstrichen. Es wirkt bronchodilatatorisch. Da das Ketamin mehr ist als Esketamin. Es wirkt antikonvulsiv, es wirkt anxiolytisch und als unspezifischer Agonist an den Opioidrezeptoren eben auch noch analgetisch. Esketamin macht eine endogene Katecholaminausschüttung. Wenn wir noch viele endogene Katecholamine haben, macht es den Blutdruck hoch. Wenn wir nicht mehr so viele haben, dann können wir eben auch damit eine Kreislaufdepression auslösen. Und was man auch sagen muss, die Katecholaminausschüttung macht eine negative Inotropie, senkt also die myokardiale Kontraktilität und die Auswurfleistung. Das muss man auf dem Schirm haben. Das ist der Grund, warum Eto hämodynamisch immer noch besser ist als das Ketamin, obwohl das Ketamin ja eigentlich schon sehr gute Eigenschaften hat, aber damit hängt das zusammen. Im Studiensetting muss man sagen, dass Eto und Esketamin im First-Pass-Success ebenbürtig sind und man sich dann eben aufgrund der unerwünschten Wirkungen für das eine oder das andere entscheidet. Jetzt gibt es ja einige, die sagen, boah, RSI mit Ketamin oder Esketamin ist scheiße, die speicheln immer und wenn die das dann aspirieren, das ist alles nicht so cool. Theoretisch dürfte das nicht der Fall sein, weil wir sagen, die Anschlagszeit von Ketamin in der entsprechenden Dosierung ist so schnell und wir intubieren bei der RSI so schnell, dass dieser Speichelfluss eigentlich keinen Unheil mehr anrichten kann, weil wenn der Speichel anfängt zu fließen, sollte eigentlich der Tubus schon geblockt in der Trachea sitzen. Deswegen ist es zumindest im RSI-Setting nicht unbedingt ein Argument. Zumindest ist es das, was die Studien so hergeben und was die Datenlage sagt. In älteren Lehrbüchern, das war mir auch nicht bewusst, steht noch drin, dass Esketamin den intraokularen Druck und den intrakraniellen Druck erhöhen kann. Beide Thesen konnten aber in Studien nicht nachgewiesen werden. Zumindest in denen, die ich gefunden habe. Wie gesagt, wenn ihr andere Daten habt, dann immer her damit. Und jetzt wird's spannend. Ich habe ja vorhin schon mal geteasert, dass Etomidat nicht unbedingt zu einer erhöhten Mortalität bei Sepsis-PatientInnen führt. Das Ganze haben sie jetzt noch mit Esketamin verglichen. Und das hat eine schlechtere Hämodynamik gemacht als das Etomidat. Wahrscheinlich eben wegen dieser endogenen Katecholaminausschüttung. Das Outcome in beiden Gruppen war identisch. Und dann könnte man sich natürlich fragen, ist die potenziell schlechtere Hämodynamik bei septischen PatientInnen genauso, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mortalitätsfördernd wie die Nebennierenrindeninsuffizienz, kann man natürlich nicht abschließend beantworten. Das soll auch nicht unbedingt ein Plädoyer für Eto sein. Ich finde, man sollte einmal kurz drüber nachdenken, was man nehmen will. Und es gibt sicherlich auch in Deutschland den seltenen Fall, wo Eto Sinn machen kann. Worauf ich also hinaus will, verteufelt es bitte nicht. Das hat seinen Stellenwert. Das ist sicherlich sehr, sehr selten. Aber vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ihr sagt, Mensch, jetzt ist Eto doch der beste Pfeil, den ich im Köcher habe. Kommen wir jetzt zum Standardhypnotikum, was, glaube ich, die meisten von uns jeden Tag zentnerweise verspritzen, das Propofol. Sedative Wirkung auch hier wieder über einen GABA-A-Agonismus und noch einen partiellen NMDA-Antagonismus. Es hat eine extrem schnelle Anschlagszeit von wenigen Sekunden. Man muss allerdings sagen, Time to Peak ist ja deutlich länger. Also Anschlagszeit und Time to Peak sind ja zwei verschiedene Sachen beim Propofol. Die in der Literatur etablierte Dosierung sind 1-2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das finde ich persönlich sportlich. Oder um eine liebe Podcast-Kollegin zu zitieren, mit 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Propofol kannst du Patienten umbringen.
Mhm. Das ist richtig.
Und das würde ich auch weiterhin so sagen. Gerade wenn die eine RSI brauchen, sollten wir uns gut überlegen, wie wir das dosieren. Und da sind wir eben wieder zum Beispiel beim Opioid, womit wir unseren Propofolbedarf signifikant senken können, wenn wir das wollen.
Ja, ich glaube, es kommt halt wieder ganz auf den Patienten an, oder? Weil wir wollen es halt auch gerade in der RSI auf keinen Fall unterdosieren, weil wir ja schon auch einfach eine tiefe Hypnose wollen, damit wir gute Intubationsbedingungen haben und halt nicht einen Patienten, der regurgitiert, weil der nicht genug tief schläft. Und da kommt dann halt wieder die Erfahrung ins Spiel, würde ich sagen.
Diskutieren wir nachher auch nochmal. Ist auch eine Kontroverse, auf die ich nochmal eingehen will und wie wir uns in dem Falle verhalten sollen. Grundsätzlich ist es halt leider so, dass Propofol von den Substanzen, die wir hier besprechen, die krassesten hämodynamischen Nebenwirkungen haben. Und deswegen ist es so, dass wie gesagt, angloamerikanischer Raum, die größten Studien zu dem Thema kommen eben von da, weil das so ein bisschen Tone-Setting ist. Und da hat Propofol quasi keinen Stellenwert in der RSI. Das spiegelt halt meinen Alltag leider so null wider, weil ich sage, 9 von 10 RSIs mache ich persönlich mit Propofol. Halt in der entsprechenden Dosierung. Und ich glaube, ich habe für eine RSI bisher auch erst ein oder zweimal wirklich echte 2 mg/kg echtes Körpergewicht benutzt. Aber das ist so das, was ich kenne. Warum ist Propofol so kreislaufdepressiv? Es wirkt negativ inotrop, also es verringert wieder die Kontraktilität des Herzens und senkt halt über die Vasodilatation den arteriellen Mitteldruck und senkt damit den Herzindex. In der Praxis kann man dem Ganzen natürlich dann noch mit Vasopressoren begegnen, so wie wir das ja im Fallbeispiel auch gemacht haben. Wir haben quasi unter, ich sage jetzt mal, Noradrenalinschutz das Propofol verabreicht, ja auch in einer sportlichen Dosierung. Andere Kochrezepte sagen ja irgendwie, ich leite mit Propofol ein und gebe irgendwie einen Schluck Ephedrin, einen Schluck Acrinor oder einen Schluck Pushdose-Nor hinterher. Grundsätzlich sollte man sich aber eben gut überlegen, wenn ich hämodynamisch instabile PatientInnen habe, zum Beispiel im hämorrhagischen oder distributiven Schock, ob Propofol wirklich das Narkotikum ist, was ich jetzt hier für die RSI nehmen möchte. Und da müssen wir, wenn die Antwort ja ist, dann ist das für mich persönlich auch fein, aber dann solltet ihr euch wirklich gut überlegen, ob die Dosierempfehlungen der Literatur 1 bis 2 mg/kg Körpergewicht so zielführend sind oder ob wir das dann nicht anders dosieren sollten.
Ich sag's euch, ist nicht zielführend.
Midazolam bzw. Benzodiazepine. Midazolam ist ein kurzwirksames Benzo, wirkt hier über einen GABA-A-Agonismus und die Dosisempfehlungen sind 0,1 bis 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch hier muss ich wieder sagen, habe ich aus der Quelle abgeschrieben, ich habe noch nie eine RSI mit Midazolam gemacht.
Ah, doch, ich schon. Viele.
Ich schon auch.
Was man hier, da könnt ihr ja gleich mal was dazu sagen, wir haben hier im Zweifel auch hämodynamische Side-Effects und die sind dosisabhängig. Je mehr Midazolam, desto hämodynamisch relevanter ist das Ganze.
Ja.
Was man hier auf dem Schirm haben muss, ist, dass die Anschlagszeit deutlich länger ist als bei anderen Narkotika, eben wie zum Beispiel beim Propofol, das, was ja nach Sekunden schon wirkt. Und da sind wir halt auch wieder hier an dem Punkt, ob eine RSI mit Midazolam Mono so zielführend ist. Oder ob man dann eben zum Beispiel sagt, man nimmt es als zusätzliches Medikament mit rein, um den Bedarf an anderen Narkotika zu senken. Wofür es in der Praxis halt auch immer noch oft genutzt wird, ist, um die dosisabhängigen Halluzinationen von Ketamin bzw. Esketamin zu verhindern.
Wofür man es sehr schön einsetzen kann, ist, wenn wir über, wie auch immer, modifizierte Delayed Sequence Induction sprechen. Ich gebe halt gerne das Mida, lasse die Patienten niffen und gebe dann mein Ketamin und mein Rocuronium hinterher.
Kenne ich unter anderem auch so.
Ich weiß nicht, das ist so ein persönliches Ding. Ich mag keine Benzos. Ich kann das nicht gut erklären und ich...
Ist das ein Bauchgefühl?
Ja, genau. Delir ist halt immer so ein Ding und ich weiß, ja, manchmal ist das Delir halt auch einfach nicht das Wichtigste, aber ich mit Benzos werde ich nicht so richtig grün. Also sie haben ihren Stellenwert beim Status, keine Frage, aber ansonsten kann ich die Gelegenheiten, wo ich Benzos verabreicht habe, an einer Hand abzählen. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich die benutze und ich konnte mir bisher oder beziehungsweise meine OberärztInnen mir bisher auch immer andere Wege aufzeigen können, wie ich das ohne Benzos hinbekommen habe. Aber okay. Das ist ein rein subjektives Gefühl, das nehmt ihr euch bitte nicht mit. Wie ihr seht, Dana und Paula haben das ja schon häufiger verwendet und gute Erfahrungen gemacht. Neuromuskuläre Blockade, reden wir darüber. Hier unterscheiden wir in depolarisierende und nicht depolarisierende Relaxantien. Beide binden an die muskuläre Endplatte. Die depolarisierenden heißen depolarisierend, weil sie die depolarisieren. Wir merken uns also, die sollen quasi einmal ihr Pulver verschießen, was sich dann eben auch in diesen Faszikulationen zeigt. Kleines Nerdwissen, manchmal ist es ja so, dass man die Faszikulationen nicht sieht. Das liegt daran, dass die zeitlich nicht aufeinander abgestimmt sind. Also die warten halt nicht so schön, dass ihr das sehen könnt, dass das so nach und nach alles passiert. Manchmal ist das auch ein bisschen zeitlich unkoordiniert. Und wenn da so ein bisschen Isolationsmasse über den Muskeln ist, dann kann man das manchmal auch nicht so schön sehen. Und dann gibt's eben noch die nicht depolarisierenden, die quasi die Rezeptoren blockieren, ohne ein Aktionspotenzial auszulösen. Genau, die depolarisierenden wirken als kompetitive Antagonisten am nikotinischen Acetylcholin-Rezeptor Und heutzutage ist es eigentlich nur noch Succinylcholin, was klinisch zum Einsatz kommt, beziehungsweise Succinetonium. Es ist die gleiche Substanz, nur ein anderer Name. Bei den nicht depolarisierenden Relaxantien hat im RSI-Kontext eigentlich nur noch Rocuronium einen Stellenwert. Und jetzt auch wieder ein kleines Nerdwissen, woher kommt Rocuronium? Das ist das sogenannte Rapid Onset, RO, Vecuronium. Das ist quasi eng verwandt mit dem Vecuronium, deswegen könntet ihr theoretisch das Sugammadex auch fürs Vecuronium nehmen. Und Rocuronium ist einfach nur ein schneller wirksames Vecuronium. Genau, aber nur die beiden, also Suxi und ROC, haben eine Anschlagszeit, die in der entsprechenden Dosierung schnell genug ist für eine RSI. Fangen wir mal mit Suxi an. Anschlagszeit ungefähr 30 bis 45 Sekunden, wirkt ungefähr 5 bis 10 Minuten und wir dosieren es ungefähr mit 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, wobei ich persönlich es noch nie erlebt habe, dass wir mehr als 100 Milligramm Suxi genommen haben. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht?
Nee, ich glaube nicht.
Kann mich nicht erinnern.
Jetzt haben wir ja gerade besprochen, habe ich ja so ein bisschen mit Aktionspotenzial angenervt. Das ist ja beim Suxi gar nicht so unwichtig, weil dieses Aktionspotenzial eben dafür Ionenschiff sorgt. Und das sorgt dafür, dass Natrium in die Zelle kommt. Das ist uns erstmal relativ egal. Es sorgt aber dafür, dass Kalium aus der Zelle herauskommt. Und das ist nicht so egal. Das macht nämlich im Studiensetting einen Anstieg vom Kalium um ca. 1 Millimol pro Liter. Das heißt, hatten wir vorher 3,4, haben wir jetzt 4,4. Hatten wir vorher 4,5, haben wir jetzt 5,5 im Studiensetting. Das heißt, daraus können wir schon mal die ersten Kontraindikationen ableiten. Das heißt, haben die PatientInnen eine Hyperkalämie, ist Suxi nicht unsere beste Idee. Genauso bei Verbrennungsopfern, schweren Muskeltraumata, PatientInnen mit Rezeptorabregulation. Das ist ein sperriger Begriff für immobile PatientInnen, PatientInnen mit muskulären Dystrophien oder mit demyelinisierenden Nervenerkrankungen. Die sind alle hochgradig Hyperkalämie gefährdet, deswegen bitte kein Suxi. Weitere unerwünschte Wirkung ist die Bradykardie. Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, woran das liegt. Die gängige Arbeitshypothese ist gar nicht unbedingt die Hyperkalämie, sondern eher das Succinylmonocholin. Das ist ein Metabolit des Ganzen, was das wohl verursachen soll. Succinylcholin kann eine MH-Disposition triggern und es kann sogenannte Masseterspasmen auslösen. Zusätzlich wird durch die Kontraktion der Augenmuskeln noch der intraokulare Druck erhöht. Das heißt, bei perforierenden Augenverletzungen und Glaukomen ist Succi ebenfalls nicht so die beste Idee. Und was bei Succi auch relevant werden kann, wenn ich einen Plasmacholin-Esterase-Mangel habe, dann wird das, was eigentlich nur 10 Minuten wirkt, halt deutlich länger wirken. Grundsätzlich muss man sagen, von der Pharmakologie ist Suxi sehr gut geeignet für eine RSI, hat aber viele Nebenwirkungen, die man kennen sollte. Kommen wir jetzt mal zum Rocuronium. Auch hier erstmal die harten Fakten. Und da wird es bei der Anschlagszeit schon kritisch. Die ist nämlich dosisabhängig. Normalerweise dosieren wir mit der doppelten ED95 0,6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da hätten wir eine Anschlagszeit von ungefähr 60 bis 90 Sekunden. Das ist für die RSI jetzt erstmal noch nicht so ideal. Wenn wir jetzt aber die Dosis steigern auf 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, sprich verdoppeln, dann konnten wir im Studiensetting die Anschlagszeit auf 60 Sekunden senken. Da müssen wir aber wieder dazu sagen, wie ist die Studie gemacht? Die Studie hat die Relaxierung mit Relaxometrie überprüft und nicht mit, sind die Stimmlippen offen oder geschlossen. Und Stimmlippen offen oder geschlossen braucht in der Regel weniger Relaxierung als Vollrelaxierung mit dem Topf. In der Praxis, ich weiß nicht, wie ihr das so kennt, wenn wir wirklich viel Rocuronium nehmen, nach 30 bis 45 Sekunden sind die Stimmlippen eigentlich offen und damit sind wir zumindest im Praxissetting in einem ähnlichen Bereich wie mit dem Succinylcholin.
Obwohl meine Erfahrung schon ist, dass wenn es schwierig ist mit der Intubation, man dann noch einen zweiten Versuch starten muss, dass es meistens beim zweiten Versuch nicht nur, weil man schöner eingestellt hat, einfacher ist, sondern weil dann trotzdem, glaube ich, auch die Relaxierung meistens einfach dann noch ein bisschen besser ist. Mhm.
Im Studiensetting zeigt sich, dass der First-Pass-Success zumindest keinen Unterschied macht, also bei Suxi und Rocuronium. Hm. Das ist ja auch nicht das, was du beschrieben hast. Bei dir wäre es ja der Second-Pass-Success sozusagen.
Oder dass es sich vielleicht einfach lohnt, statt 30 Sekunden vielleicht, wenn man die Oxygenierung gut ist, einfach mal 40 Sekunden zu warten.
Genau. So, jetzt gehört aber eben auch zur Wahrheit, wenn wir Rocuronium mit 1,2 Milligramm pro Körpergewicht dosieren, haben wir eine Wirkdauer von bis zu 120 Minuten, was im Zweifel doof ist. Also wenn das richtig fetter Dünndarm-Ileus ist mit Spülen hier und Kacke da und hier nochmal ein Loch nähen, dann sind die 120 Minuten auch schnell um. Aber es gibt ja auch Indikationen, wo wir irgendwie die PatientInnen schneller wieder wach haben wollen. Und da habe ich ja vorhin schon geteasert und das besprechen wir jetzt hier mal. Das ist das sogenannte Sugammadex. Sugammadex ist ein Cyclodextrin und das enkapsuliert die Rocuronium-Moleküle oder auf Deutsch, es legt sich um die Rocuronium-Moleküle drumherum. Und damit kann man das antagonisieren bzw. reversieren. Mittlerweile gibt es auch kein Patent mehr und Rocuronium ist jetzt kein Pfennigartikel, also kostet nicht Cent, aber wir bestellen das für einen einstelligen Eurobetrag, die Packung. Und in der Packung
Sugammadex meinst du?
Das muss nicht schwindeln. Ja, Entschuldigung, genau. Das, ich habe Rocuronium gesagt, ne? Mhm. Genau, wir bestellen das Sugammadex irgendwie für einen einstelligen Eurobetrag pro Packung. Das sind also keine Kosten mehr. Und die Reversierung bzw. Antagonisierung mit Sugammadex, die ist dosisabhängig. Und jetzt kann man, wenn man mit Sugammadex antagonisiert hat, je nachdem, wie viel man gebraucht hat, danach auch wieder mit Rocuronium relaxieren. Weil das ist ja eins der wenigen Argumente, die die Succinylcholin-Verfechter noch haben. Na, aber was ist denn, wenn das revidiert werden muss und ich die gleich nochmal relaxieren muss? Und da hat der Hersteller eine Studie dazu veröffentlicht und das will ich einmal so ein bisschen, habe ich 2 bis 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gebraucht, um die Restrelaxierung aufzuheben, dann kann ich bereits nach 5 Minuten erneut mit 1,2 Milligramm pro Kilogramm Rocuronium relaxieren. So, und das will ich mit euch einmal kurz durchrechnen. Ein 80 Kilogramm Patient, der 200 Milligramm Rocuronium bekommt, der bekommt ja weniger als 3 Milligramm, Sugammadex, der bekommt ja weniger als 3 Milligramm pro Kilo Sugammadex. Weil 3 Milligramm wären ja 240. Ja. So, das heißt also, wenn ich mit einer kleinen Ampulle reversiere, kann ich bereits nach 5 Minuten mit der entsprechenden Rocuronium-Dosis schon wieder relaxieren. Und ich könnte theoretisch nach 4 Stunden sogar schon wieder mit der normalen Rocuronium-Dosis, nämlich 0,6 Milligramm pro Kilogramm, relaxieren.
Ja.
So, und wenn ich doch mal mehr Sugammadex brauche, also mehr als 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, was schon echt viel ist, dann beträgt die empfohlene Wartezeit laut Hersteller ungefähr 24 Stunden. Es gibt aber Einzelfallberichte, dass ich auch hier mit der entsprechenden Dosierung, dann halt nicht mehr 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, sondern deutlich mehr, auch da wieder eine suffiziente Relaxierung herstellen kann. Stichwort Substratüberschuss. Wenn ich einfach nur genug Rocuronium anbiete, bin ich irgendwann über dem Sugammadex-Level drüber. Aber das ist ein Off-Label-Use, der explizit vom Hersteller nicht empfohlen wird. Ihr solltet euch dann also gut überlegen, wenn dieser Fall eintritt, was die bessere Alternative ist, ob ihr dann Rocuronium sky-high dosiert oder ob ihr Succinylcholin nehmt. Muss man dann eben individuell abwägen. Kommen wir jetzt zu den Kontroversen bezüglich den Medikamenten bei der RSI. Und die erste Kontroverse ist dort, da hatte Paula, glaube ich, die Studie vorgestellt, ne?
Ja.
Die grundsätzliche Konvention ist ja, dass die neuromuskuläre Blockade nach dem Hypnotikum verabreicht werden sollte. Jetzt könnte man ja aber, wenn man über die Pharmakologie nachdenkt, auf die Idee kommen, das Relaxanz vor dem Hypnotikum zu geben, weil das mit den Anschlagszeiten ja ganz gut passen würde. Und da gibt es auch eine Studie, in der nachgewiesen werden konnte, dass die Intubation 6 Sekunden schneller ist als bei konservativen Vorgehen. Aber wenn wir das machen, sollten wir gut drüber nachdenken und über das Thema Awareness bzw. Paralyse bei erhaltenem Bewusstsein reden und über andere Komplikationen, die uns dann ereilen können. Wenn zum Beispiel wir uns entschieden haben, wir machen jetzt RSI mit einem venösen Zugang, wir geben dann ein Relaxanz und stellen fest, schade Schokolade, das ist jetzt disloziert.
Ja, das ist halt ein Kacke.
Genau so. Pulmcrit hat dazu einen Artikel veröffentlicht, auch den packen wir euch da rein, wo die das sehr ausgiebig diskutiert haben. Die haben das als Roketa gelabelt, also quasi erst Rocuronium, dann Ketamin. Gibt's natürlich noch eine fancy Rakete zu diesem Artikel. sieht dann auch cool aus. Da könnt ihr euch noch ein bisschen darüber informieren. Beziehungsweise, weißt du noch, wann die Studie war, Paula? Welchen Journal Club man da integriert hören könnte?
Naja, aber wir können euch den verlinken.
Dann machen wir das. Nächste Kontroverse. Wie dosiert ihr bei der RSI bei PatientInnen mit Adipositas per Magna?
Tja.
Welches Gewicht nehmt ihr?
Es ist gefühlt immer ein bisschen unterschiedlich. Also weder das Ideale noch das Reelle irgendwie.
Den Mittelwert.
Das ist nicht evidenzbasiert, was ich da bislang gesehen und auch gemacht habe.
Ich habe dazu leider auch nichts Evidenzbasiertes gefunden. Ich wollte das nochmal zum Anlass nehmen, was Paula vorhin schon mal anklingen lassen hat, zum Thema, wie dosieren wir Medikamente in der RSI. Und grundsätzlich haben wir ja zwei mehr oder weniger feststehende Größen. Das ist das reelle Körpergewicht, was wir im Optimalfall wissen, weil wir die PatientInnen vorher gewogen haben. Und dann gibt es das sogenannte Adjusted bzw. Ideal Body Weight. Gibt es 5 Millionen Formeln, die sind auch alle validiert und funktionieren gut. Die sind aber alle kompliziert. Ich persönlich mache so, Körpergröße minus 100. Dann sind die tendenziell ein bisschen zu schwer, also bei 1,70, 70 Kilo. Das passt BMI-technisch nicht ganz. Die Realität ist, glaube ich, irgendwie 66 oder 67, aber geschenkt. Das geht zumindest schön einfach.
Das ist cool, ja.
Dann solltet ihr euch immer fragen, wie Paula das vorhin schon anklingen lassen hat. Was wollen wir bei der RSI? Bei der RSI wollen wir tiefe Narkose für gute Intubationsbedingungen. Andererseits wollen wir natürlich auch nicht überdosieren, weil dann müssen wir im Zweifel mit Vasopressoren gegensteuern, beziehungsweise können einen hämodynamischen Kollaps produzieren. Und das gilt natürlich nicht nur bei adipösen Patienten, das gilt generell, aber da ist es halt ein schönes Beispiel, weil da ist es irgendwie bei jeder RSI aufs Neue eine Diskussion, welches Gewicht nehmen wir jetzt. Das ist das Kontinuum, in dem ihr euch bewegt. Und die Faustregel, mit der ich immer gefahren bin, ist, wir wollen natürlich nicht hemmungslos überdosieren, aber wenn ich so zwischen zwei Dosierungen geschwankt habe, im Zweifel die höhere Dosierung und dafür einen Schluck Vasopressor mehr, dass ich ordentliche Intubationsbedingungen habe. Damit will ich natürlich nicht dafür Werbung machen, dass wir die alle ins Nirvana spritzen und die dann keinen Druck mehr haben. Das will ich damit nicht sagen, aber dosiert adäquat. Ihr wollt gute Intubationsbedingungen, weil Hypoxie und drucklos ist auch scheiße.
Ich glaube, auch da kommt es wahrscheinlich sehr auf deinen Patienten, deine Patientin drauf an. Ne? Also ist absolut. Das ein sehr übergewichtiger, septischer, alter Mensch mit einer Herzinsuffizienz? Oder ist das halt jetzt gerade irgendwie jemand, der gerade sein Schnitzel gegessen hat mit 25, aber dann leider irgendwie von einer Leiter gefallen ist und jetzt halt irgendwie seinen Knöchel, nee, das ist schlecht, da könnte man Regionalanästhesie machen. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, ich habe noch einen weiteren Punkt, einfach aus gegebenem Anlass, weil ich da neulich schon wieder fast drauf reingefallen bin. Denkt je nach Patientenkollektiv an die Kreislaufzeit. Das kann euch so richtig ins Knie schießen, weil wenn die wirklich richtig schlecht sind, gerade also Patient im schweren kardiogenen Schock, dann kann das auch einfach mal 3 Minuten dauern, bis auch euer Propofol, wenn ihr euch für Propofol entschieden habt, überhaupt angekommen ist. Und dann ist man immer sehr hingerissen, dann nochmal nachzuspritzen. Tut das nicht.
Don't. Ja, aber das finde ich auch so ein Beispiel, wo man zumindest mal aktiv über Eto nachdenken könnte. Wenn der irgendwie eine Kreislaufzeit von 2 Jahren hat und ich weiß, mit Propofol wird es halt schwierig, dann kann man da schon mal über Eto nachdenken. Damit will ich nicht sagen, dass wir Eto nehmen sollen, aber vielleicht als Alternative bedenken.
Gebe ich dir recht, finde ich an der Stelle schwierig, weil das halt kritisch kranke PatientInnen sind und ich würde nur Eto nehmen, wenn ich selber viel Erfahrung mit Eto hätte.
Keine Frage. Ich habe ja aktuell den Luxus, dass ich sowas nur mit erfahrenen Ober- oder Fachärztinnen mache. Und wir haben tatsächlich auch einen Facharzt bei uns, der macht auch regelmäßig noch Thiopental-Narkosen, einfach weil er das weiterhin können will. Und wenn ich das mit dem machen würde, wüsste ich, der sagt mir, klar, kannst du Eto nehmen wir so und so. Und dann hätte ich damit wenigstens mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber ihr seid ja da in der Weiterbildung auch schon deutlich weiter als ich und müsst es im Zweifel auf eure eigenen Schultern nehmen.
Ja, ich meine auch mal, dass Torben noch damit gearbeitet hat, müssten wir ihn mal fragen. Und dass er aber gesagt hat, dass man es eigentlich kaum überdosieren kann. Aber auch das finde ich natürlich so eine Aussage, wenn du halt trotzdem noch nie damit gearbeitet hast, dann tut man sich irgendwie schwer in einer Notfallsituation, würde ich das auch nicht machen.
Ja. Also Torben hat schon damit gearbeitet. Ich habe in der Vorbereitung für den Beitrag nochmal mit ihm gesprochen. Aber auch da, also er hat es zwar schon genommen, aber auch ein sehr, sehr niedriges N. Also er hat jetzt nicht schon 1000 Eto-Narkosen gemacht, so wie er das selber erzählt hat. Kommen wir zur nächsten Kontroverse. Eine Wachintubation, sei es jetzt klassischerweise über die Fieberoptik, was ich persönlich jetzt auch schon 2-3 Mal miterlebt habe, ist eine videolaryngoskopische Wachintubation im RSI-Kontext. Klingt natürlich erstmal schwierig, weil ihr jetzt alle zu Recht sagt, boah, wenn ich jetzt mit einer Fieberoptik oder mit einem VL an einem wachen Patienten anfange, hat es ja nichts mehr mit Rapid zu tun. Aber auch da hat Dana ja vorhin schon ganz gut formuliert, vielleicht ist Rapid im Sinne von, wir machen das alles ganz schnell und dann werden alle hektisch gar nicht immer unbedingt das Beste. Und gerade wenn wir eine RSI bei PatientInnen machen müssen, die schon einen bekannt schwierigen Atemweg haben, dann sollten wir uns gut überlegen, ob wir diesen Atemweg gehandelt kriegen. Und dann darf man ja auch immer nicht vergessen, dass die Idee der Wachintubation ja auch immer die ist, dass die Schutzreflexe erhalten bleiben. Das heißt also, dass das Aspirationsrisiko bei einer gut gemachten Wachintubation ja eigentlich auch sehr gering sein sollte. Das also definitiv eine Alternative darstellt. Da muss man sich halt wieder gut überlegen, wie sediere ich die? Wir machen mittlerweile für die Wachintubation ein Dextor-Schema. Gefühlt funktioniert es ziemlich gut. Und wenn ihr da mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt, wir haben in der September-Folge im Lieblingsfehler mal was zu dem Thema besprochen mit einer fieberoptischen Wachintubation auf Intensivstation. Da könnt ihr euch dazu mal ein bisschen was anhören. Ja, habt ihr noch irgendwelche Kontroversen, die ihr besprechen wollt?
Nee, ich möchte nur noch mal sagen, dass ich finde, dass du dieses Thema wirklich unfassbar gut vorbereitet hast und ich, auch wenn ich schon in meinem Leben wirklich viele RSIs gemacht habe, auch echt noch mal viel gelernt habe. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Zusammenfassung und ich glaube vor allem für diejenigen, die eben eher neuer sind in der Anästhesie, wirklich wahnsinnig hilfreich.
Mhm. Auf jeden Fall. Oder halt einfach nicht so oft Einleitungen machen, beispielsweise RettungsdienstlerInnen, die sich vielleicht ja auch noch mal Gedanken um die Termini machen können und die auf jeden Fall auch davon profitieren. Und ich glaube, gerade bei solchen sehr detailliert ausgearbeiteten Sachen haben auch FachärztInnen immer noch so einen Moment, wo man sich denkt, ach ja, stimmt, irgendwie habe ich lange nicht drüber nachgedacht. Oder weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel den Fun Fact Rocuronium mit Rapid Onset. Ich hatte das irgendwann schon mal gehört, aber habe das jetzt auch wieder auf dem Schirm. Und es ist einfach nice to know. So genauso wie ein paar Dinge, die man einfach auch für seine Tätigkeit mitnehmen kann. Also richtig, richtig cool. Vielen Dank, Dominik, fürs Ausarbeiten.
Sehr gerne. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Alex, der sich auch Zeit genommen hat, das Ganze noch zu lektorieren und noch Anmerkungen zu geben.
Props gehen an Alex.
Und dann würde ich zu meinem Fazit kommen. Die RSI ist eine hochkomplexe Prozedur. Die erste Publikation ist zwar 45 Jahre her, aber seitdem hat sich sehr viel entwickelt. Das sollten wir auch in unseren Alltag implementieren. Passt das, was ihr macht, also bitte an die individuellen Risiken eurer PatientInnen an und macht gerade in der Notfallsituation bitte das, was ihr könnt und was ihr kennt und wo ihr die Möglichkeiten dazu habt. Ja, also wenn ihr bisher immer nur, so wie ich, in 9 von 10 Fällen mit Propofol eine RSI gemacht habt, dann macht bitte nachts um 3 nicht alleine das erste Mal eine Esketamin-RSI. Und, das ist mir ganz wichtig, und ich hoffe, die beiden anderen sehen das auch so, verbannt bitte diese modifizierte RSI aus eurem Wortschatz. Das wollen wir nicht mehr sagen, das ist genauso wie Apoplex, das ist ab jetzt ein böses Wort, das benutzen wir nicht mehr. Und vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt.
Ja, danke, Dominik.
Codewort.
Ha! Mystic.
Gut, dass du es sagst.
Und ich habe natürlich keins aufgeschrieben.
Ich finde, wir nehmen Succinylcholin. Nee, oder kann das jeder keiner
das
schreiben?
Kann ich leider nicht. Nee, das ist mir egal, aber ich bin Team Rock.
Ja, dann nehmen wir Rockuronium.
Nee, wir nehmen Team Rock. Also
Team Rock. Team,
und
Team R-O-C.
R-O-C.
Genau, Team Rock. Rock.
Ja. Das ist wie Ballrock, nur Team Rock.
Sehr schön. Das ist okay. Das Wort zum Abend.
Es ist auch schon spät.